Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 181 der Südafrika-Edition. Daniela Bleimel ist zumindest die erste Hälfte des Podcasts bei uns am Mikro, startet in 2 Tagen beim Ironman Südafrika, hat mich mitgenommen und ich darf vor Ort sein, darf sie vor Ort supporten. Das war natürlich das Thema zum Anfang. Danach haben wir dann noch einen Ausblick aufs Männerrennen gemacht. Nochmal kurz auf Texas zu sprechen gekommen, auf das nicht starten können von Magnus Ditlev, auch auf das nicht starten können von Fred Funk, was natürlich super schade ist. Dann hat Nicky Boy nochmal erzählt, welches Rennen noch ansteht. Auch da waren schon viele deutsche Sieger am Start, Ironman 73 Valencia. Und dann mussten wir natürlich nochmal ganz kurz auf den phänomenalen Sieg von Wout van Aert bei Paris-Roubaix eingehen. Er hat Pogi niedergesprintet im Velodrom und Nicky Boy war nicht der Einzige, der sich darüber gefreut hat.
Und jetzt auch nicht.
Genau, deswegen.
Ich würde sagen, alles gesagt, rein in den Podcast, noch schnell in die Werbung und dann geht's hier los.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Ministry, unser Presenter heute. Und Nils Ministry hat schon wieder ein neues Produkt. Also die hauen gerade geile Sachen raus, ohne Ende, kann man nicht anders sagen. Und diesmal was jeder aus dem Fernsehen kennt, wenn die großen Superstars bei der Tour de France ins Ziel kommen, kriegen die alle sofort eine selbstgemixte rote Flüssigkeit, aka Kirschsaft, in die Hand gedrückt, was sie dann so 0,5, 0,4, was auch immer die Flaschen sind, kurz runterstürzen und zwar sofort im Ziel. Und zwar ist es Sauerkirschextrakt, das nachweislich Entzündungen, Muskelermüdung und Muskelkater reduziert. Und das gibt's jetzt auch von Ministry. Und natürlich, und das ist das Geile, was wir immer betonen bei Ministry, volle Pflanzenpower und eben keine unnötige Chemie drin in den Produkten von Ministry. Dadurch natürlich eine hohe Verträglichkeit, sanft zum Magen und eben auch unter Belastung, alle die ganzen Produkte. Und das Geile, es gibt es oftmals, wenn man sich so nach diesem Kirschsaftextrakt umguckt, in irgendwelchen großen Flaschen, man muss abmessen und sonst was, sondern Ministry hat da natürlich wieder super nachgedacht und die Sachen so freundlich für die wirkliche Zielgruppe gemacht, dass man nicht ins Apotheken irgendwas holen muss in riesen Gebinden oder so. Und zwar gibt es in passenden, portionierten Sachets, die man einfach in jede Tasche schmeißen kann, was dann perfekt ist für einen Wettkampf, um es danach reinzuballern, um schnell wieder fit zu sein. Oder natürlich auch in Phasen, wo eine richtige Peakwoche ansteht, richtig vieles. Oder als beispielsweise ist mir natürlich sofort ein Trainingslager eingefallen, weil sind wir mal alle ehrlich, alle sagen immer, ja, ich steigere 10% meine Trainingsumfänge. Die Realität von Trainingslagern von Amateurathleten liegt eher bei einer Steigerung von, ich sag mal, schlanken 100% bis 200%. Und ich glaube, dass dem einen oder anderen das da, und ich schließe mich da ganz eindrücklich mit ein, sehr gut tun würde. Und ich werde es da auf jeden Fall einsetzen. Also nicht nur, um sofort wieder nach dem Wettkampf besser zu regenerieren, aber vor allen Dingen diese Phasen, wenn man von Okay-Training auf sehr viel kommt, was dann eben das Trainingslager angeht. Und wenn ihr es auschecken wollt, natürlich einfach Links in den Shownotes und auf ministry.com. Und mit dem Code PL20CHERRY, alles groß geschrieben, steht auch nochmal in den Shownotes, bekommt ihr 20% Rabatt auf diese neuen Cherry-Shots. Und Nils, hast du das schon mal ausprobiert?
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, weil ich habe dir erzählt, dass ich in der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon mir immer schön Kirschsaft gekauft habe, weil der so lecker schmeckt und wir uns darüber lustig gemacht haben, dass du zu mir gesagt hast, ich glaube, das ist nicht genau das Gleiche. Und ich finde immer noch, dass Kirschsaft sehr, 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 sehr lecker schmeckt, vor allem wenn es draußen heiß ist und der kalt aus dem Kühlschrank kommt. Aber tatsächlich die Extrakte halt einfach natürlich viel hochdosierter sind und es tatsächlich auch entzündungshemmend wirkt. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und du dadurch natürlich auch die Muskelentzündung, das sind ja extreme Trainingseinheiten, entweder extrem lang oder extrem hart oder bei Wettkämpfen dann halt extrem hart und extrem lang, sind natürlich im Körper Entzündungsprozesse absolut in Gange. Und das wird tatsächlich durch diesen Kirschsaftextrakt unterdrückt quasi oder verhindert. Das setzt sofort an und ist mittlerweile wirklich bewährt. Wichtig ist, das Ganze tatsächlich unmittelbar nach der Belastung zu machen. Ich meine, das ist das, was man, Nick hat es gesagt, von den Radrennen kennt, dass wirklich unmittelbar im Ziel der Soigneur den Fahrern irgendwie ein Handtuch um den Hals legt, damit sie sich nicht erkälten, gerade bei den Bergetappen in der Höhe. Und dann kommt halt dieses Kirschsaftextrakt. Und Du hast es gesagt, da ist Ministry wieder absolut am Zahn der Zeit, das halt so zu machen, dass es auch wirklich für den Benutzer extrem freundlich ist, dass es anwendbar ist, dass du halt nicht da irgendwie ins Trainingslager 10 Tetra-Packs mitnehmen musst, die im schlimmsten Fall im Radkoffer oder im Koffer noch platzen und dann kannst du deine ganzen Klamotten wegschmeißen, sondern einfach wirklich nachgedacht haben, tolle Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe produziert haben, die man wirklich gerne nimmt. Also da wieder ein riesen Lob an Ministry. Nicht nur für die Produkte, die sie herstellen, sondern auch die Art und Weise, wie sie das herstellen. Da merkt man halt einfach, was für eine Philosophie in der Company steckt und wer hinter der Company steht. Das sind halt wirklich Produkte, die anwenderfreundlich sind und absolutes Daumen hoch.
Also noch ganz kurz zu erwähnen, gültig ist der Code für die 20% bis zum 31.05.26. Wie gesagt, alle Infos in den Shownotes und jetzt hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin und Dani ist weg.
Dani ist weg. Wir haben gestartet den Podcast und Dani steht auf und geht.
Ja, guten Morgen.
Ist zum Glück aber wiedergekommen. Wir haben Glück, Nils. Ich hatte gerade auch schon Angst, dass Dani sagt, auf die zwei habe ich doch keinen Bock. Ich konzentriere mich auf meine Race Week. Und wir haben gerade auch schon off the record hier geredet. Ich habe gerade gesagt, die Richtung, wo es beim Schwimmen hingeht, heißt Sharks Bay, weil ich gesagt habe, dann... Das sage ich Dani nochmal, um sicherzugehen, dass die Schwimmzeit schnell wird am Wochenende.
Da war kurz Panik, ich wollte schon packen jetzt.
Achso, das war's.
Dani wollte Reis ausnehmen. Und das ist, obwohl sie heute Morgen gerade vor einer Stunde, anderthalb Stunden im Wasser war. Und genau ja, Richtung Sharks Bay geschwommen ist.
Der hätte mich gerettet.
Ja, wenn du Andi dabei hast, dann ist kein Problem. Der hätte die Sharks kurz vermögelt und dann wären die wieder, abgehauen.
Dreizy Boy hätte einmal kurz ein Neo ausgezogen und dann hätten die Reis ausgenommen, wenn sie Mr. App oben ohne gesehen hätten. Also Nicky Boy, du kennst dich besser aus als wir, obwohl wir hier vor Ort sind.
Ja, weil ich schon zweimal vor Ort war.
Aber du bist auch noch nicht gestartet.
Nee, leider noch nicht. Das ist so ein Rennen, was ich auch immer noch auf der Bucketlist habe, weil jedes Mal, wenn ich in Südafrika war, das sind einfach gute Erinnerungen. Das hat einfach immer Spaß gemacht da unten. Und das Geilste war ja auch direkt, dass du mir geschrieben hast, das ist so cool hier, perfekte Race-Location, richtig geil. Und dann habe ich erst gecheckt, dass du ja auch zum Race noch nie da warst.
Nee, tatsächlich nie. Also ich habe damals als Profiathlet, war das für mich wirklich eins dieser Bucketlist-Races. Also für mich war ja ein Ziel, auch möglichst viele Rennen auch im Ironman-Kalender mitzunehmen. Klar, irgendwann kam ich dann auch nicht drum herum, zumindest beim Ironman Germany zu starten, weil das als deutscher Athlet natürlich immer total wichtig war, aber Ironman Lanzarote, Ironman Malaysia, Ironman Australia, Ironman Austria, Switzerland, ich habe halt immer versucht, irgendwie andere Locations auch zu machen, weil ich finde, das gehört irgendwie auch dazu, das macht ja auch den Profisport so lebenswert. Aber Südafrika habe ich tatsächlich nie gepackt, habe dann auch immer nur die Bilder gesehen und war dann wirklich sehr, sehr froh, als Dani mich gefragt hat, ob ich Lust und Zeit habe mitzukommen. Lust war natürlich klar, aber Zeit ist ja dann doch immer so ein Punkt, weil man das ja doch organisieren muss, gerade wenn keine Ferien sind, und freue mich jetzt riesig, dass es geklappt hat. Und ich wollte es eigentlich vorhin zu Dani noch sagen, dass wir ja wirklich, das war ja erst das zweite Frühstück heute, aber ich persönlich fühle mich so, als wenn wir schon länger hier sind, als gerade mal zwei Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, das liegt halt auch an der Nicht-Zeitverschiebung. Also man steigt ja in den Flieger. Im Optimalfall hat man ein bisschen Schlaf, oder du hast wahrscheinlich durchgeschlafen, oder?
Also ich habe am wenigsten Schlaf gehabt.
Emmy ziemlich lange auf mir liegen, weil da muss man Lufthansa mal loben. Also die haben ja so Bettchen, Babybettchen, die man sich vorne vor den Sitz reinhängen kann. Da kann man dann eigentlich wirklich durchschlafen. So hatten wir das vor 4 Jahren mit Alicia. Und ja, jetzt hatten wir zwar eine ganze Reihe, aber so, ja, die... Wenn ein Baby auf einem liegt, dann hängt immer ein Arm irgendwo oder es zieht irgendwo rein, oder dann, wenn sie dann eingeschlafen ist, muss man doch selber auf Toilette. Also irgendwie ist es dann ziemlich unruhiger Flug. Aber die erste Nacht hier war richtig gut. Also da habe ich Top 3 meiner Nächte seit sie da ist, über 8 Stunden geschlafen und ja, seit gestern gefühlt. Also du sagst es eigentlich, gefühlt sind wir schon länger da oder schon gut angekommen.
Stark, also über 8 Stunden geschlafen in der Race Week, das ist ja, besser geht's ja nicht, würde ich sagen. Also genau das ist ja der Grund, warum du noch jetzt hier bei uns einmal zu Gast bist im Triathlon-Chat. Wir sind ja sonst immer bei dir zu Gast gewesen. Das heben wir uns für nach dem Rennen nochmal wieder auf. Und jetzt wollen wir nochmal ein bisschen quatschen über natürlich das Wochenende, was du erwartest und was mich aber interessieren oder am meisten interessiert, weil ich jetzt in den letzten Episoden auch bei dir nicht dabei war. Wie war jetzt die finale, ganz, ganz heiße Vorbereitungsphase? Konntest du alles umsetzen? Was macht die Form? Wie fühlst du dich? Was glaubst du, was ist drin? Also hol uns mal ab.
Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung hier bei euch. Also es lief wirklich ziemlich gut, bis auf die letzten ein, zwei Einheiten. Also den allerletzten Langlauf, den habe ich abgebrochen. Das ist dann für den Kopf so ein bisschen, hätte man natürlich lieber irgendwie locker flockig noch das Gefühl, dass man nochmal 10 Kilometer weiterlaufen kann. Da habe ich so ein bisschen, war ich ein bisschen zu müde und habe dann selber entschieden, das macht heute nicht so richtig viel Sinn. Das war vorletztes Wochenende, als auch ziemlich viele Probleme hatten mit Allergie, hatte ich dann auch. Und habe so 2-3 Tage mich so sehr träge und schwer irgendwie da durchgekämpft durch die letzten Einheiten. Und dann den Lauf, letzte Woche Montag wäre der gewesen, am Ostermontag, den habe ich etwas verkürzt, aber bis dahin lief es wirklich, wirklich gut. Also wir hatten noch so ein bisschen Material-Thematiken. Wir haben ja, als ihr das letzte Mal bei mir oder wir zu dritt gesprochen haben, ging es ja darum, wie gut das Setup ist. Das ist auch so. Es war super schnell auf der Bahn, aber ich habe dann eben im Real Life draußen musste ich das natürlich auch mal testen und da hat immer so mein kompletter Rahmen sich aufgeschaukelt und wir wussten erst relativ lange nicht, woran es liegt. Und da war mal kurz ein paar Mal Panik bei mir, was das jetzt ist. Also das hatte ich das allererste Mal auf Mallorca und kam dann raus, dass es an den Flaschen oder am Flaschenhalter hinten liegt und aber eigentlich nur an Kombination aus Sattel und also Flaschenhalterkombination. Jetzt haben wir es gefixt, aber bis das mal klar war, also musste eigentlich Moritz hinter mir fahren, Holger war auch dabei und also mein Trainingspartner, der die ganzen Key-Sessions zu Hause mit mir durchgezogen hat und hat man richtig gesehen, von hinten fängt es an zu wackeln und eben der ganze Rahmen sich aufgeschaukelt, also Gefühl, wie wenn der Steuersatz locker ist und das fand ich natürlich so gar nicht cool.
Ja, kann man sich vorstellen.
Jetzt haben wir es aber sehr gut gefixt und auch so, dass ich 2 Flaschen mitnehmen kann hinten oder 3 in Summe, weil die braucht man hier. Freue mich wirklich sehr auf das erste Rennen, natürlich jetzt auch aufgeregt, aber das gehört ja dazu. Also ein normales Auf und Ab, würde ich sagen, aber so vom Training her lief es echt nochmal gut zum Schluss.
Aber nur kurz zum Flaschenhalter, dann ihr wirklich nur so rausgefunden, dass dann, wer hinterher gefahren ist, ihr geguckt habt, von wo beginnt es zu wackeln oder was? Weil ich hätte jetzt auch gedacht, wahrscheinlich dann vielleicht irgendwie Extensions zu lang und zu viel Gewicht auf dem Vorderrad oder keine Ahnung, was wäre jetzt das Erste gewesen, wo ich drauf gekommen wäre oder Steuersatz, was du gesagt hast. Aber ich glaube, wo du eben erzählt hast, die Flasche hinten, das wäre so das Allerletzte gewesen, wo ich drauf gekommen wäre.
Ja, also vom Gefühl her hätte ich das auch nicht gesagt, weil es halt vorne gewackelt hat. Aber wenn man hinter mir fährt oder gefahren ist, hat man halt gesehen, dass es vorne, also hinten anfängt und dann bei einer bestimmten Geschwindigkeit oder wahrscheinlich Frequenz, hat dann wirklich der ganze Rahmen angefangen zu wackeln. Und klar, mit Wettkampflaufrad dann nochmal mehr, wenn es windig war, auch nochmal mehr. Also verschiedene Kombinationen dann ausprobiert, also auch zwischendurch mal 0,5er Flaschen, damit hat es funktioniert, lustigerweise. Also es war dann wirklich wahrscheinlich genau dieses kleine Stückchen länger hinten raus. Und der Hauptgrund war dann aber eigentlich so diese Kombination aus dem Sattel, der am Hinterteil am Ende zu weich war und dadurch das einfach zu labbrig, würde ich jetzt sagen. Und so ist diese Schwingung dann passiert und hat sich dann aber eben ganz schnell aufgeschaukelt bis vorne. Also mit Gefühl kann man sich vorstellen wie ein lockerer Steuersatz. Das dachte ich auch auf Mallorca halt einmal, da bin ich wirklich zurückgefahren und war dann nichts. Aber man muss dann erstmal immer wieder Vertrauen ins Rad gewinnen und es war halt auch nicht immer nicht bei jedem Wind, nicht bei jeder Ausfahrt, also ganz, ganz seltsam, bis wir das mal rausgefunden hatten.
Ja, krass. Sieht man mal, was es alles so für Dinge gibt, wenn man.
Aber Fred hat mich gerettet.
Ja?
Der hat mir noch einen Sattel zugeschickt, der halt hinten ganz, also den er auch fährt, der hinten, der mit dem System halt gut funktioniert.
Ja.
der ganz, ganz steif ist. Und Moritz hat das jetzt noch ein bisschen mehr Marke Eigenbau, noch ein bisschen mehr
Gaffertape drumherum gewickelt. Stark, aber das ist immer was, nix, wenn man das Setup optimiert. Ja, das war jetzt ein Spaß mit Gaffertape.
Ich weiß.
Trotzdem interessant zu sehen, dass so, wenn du alles Aero optimierst, so, ne, irgendwo, wenn ein Teil nicht wirklich zu 100% passt dann zu diesem System, dann kommt es auch an die Grenzen. Also ich meine, wenn man sich die Räder anguckt mit den Flaschenhaltern und Sachen, das ist ja dann schon immer irgendwie so ein Transformer, den man sich da zusammenbaut. Und das
ja, man lernt auf jeden Fall spannend dazu, dass man wirklich es ausprobieren muss vorher. Also weil viele bauen sich ja, glaube ich, schon so das Rennsetup dann erst in der Rennwoche dran. Und das hätte mir jetzt auf jeden Fall nicht gereicht von der Zeit. Also ich habe da schon so, würde sagen, 10 Trainingseinheiten mit, war ich damit beschäftigt, in Summe.
Ja, krass. Und dann sag nochmal, der letzte Lauf, du hast gesagt, du musstest den abbrechen. Wie lang bist du dann gelaufen oder was hast du verkürzt?
Also da wäre eigentlich nochmal, was waren es, knapp 30 Kilometer, 3x7 sollte ich nochmal im Ironman Pace laufen und ja, das lief vorher eigentlich immer super gut und da habe ich dann 1x7 gemacht und gemerkt, dass ich müsste mich jetzt hier heute einfach zu sehr quälen. Also dafür ist es schon zu nah am Rennen. Also ich hätte es irgendwie geschafft, aber ich glaube, dann wäre ich wirklich, ja, hätte ich halt 3, 4, 5 Tage länger gebraucht und bin dann, ich glaube, 18 Kilometer waren es dann stattdessen.
Das ist immer noch ein Long Run. Und
ja, genau. Zählt auf jeden Fall noch als Long Run.
Wir hatten das vorher aber auch abgesprochen. Also es war halt auch so eigentlich ein klassischer Zeitpunkt und auch eine klassische Kombination aus verschiedenen Faktoren, wie tatsächlich auch das mit dem Material, weil da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Es ist wirklich so, die Räder werden halt tatsächlich immer schneller. Man versucht irgendwie logischerweise gerade im absoluten Spitzenbereich, wo es ja wirklich auch im Ironman irgendwie um 1, 2, 3 Minuten geht. Und wenn man da halt 4, 5 Watt sparen kann, ist es natürlich letztendlich hochgerechnet genau diese Zeit. Aber dadurch werden die Räder natürlich auch immer fragiler. Ich meine, man hat es bei Blumi gesehen in Neuseeland, wo die Extensions hops gegangen sind. Man hat es bei Fred gesehen, wo irgendwie, das war wahrscheinlich ähnlich, nur dass es sich nicht aufs Rad übertragen hat, sondern dann wirklich am Flaschenhalter geblieben ist, der sich dann auch gelockert hat und dann in Neuseeland weggefallen ist. Und das ist natürlich schon ein ganz schmaler Grat. Und das, was Dani eben gesagt hat, ist, glaube ich, auch wirklich nochmal ein super wichtiger Reminder auch für alle Hörer, die jetzt irgendwie dieses Jahr vielleicht auch neues Material haben oder halt ihre erste Halbdistanz, Langdistanz oder vielleicht sogar olympische Distanz machen, dass man halt einfach, da wird man jetzt nicht ans absolute Maximum der Aerodynamik gehen, hoffe ich zumindest nicht, aber auch im Amateurspitzenbereich versuchen ja alle irgendwie alles rauszuholen und man sollte das wirklich nicht erst, wie Dani es sagt, in der Woche vorher oder auch in 2 Wochen vorher testen, sondern wirklich, ja, optimalerweise, was jetzt natürlich schwierig war vom Kalenderzeitpunkt her, 5 Wochen vorher irgendwie eine Halbdistanz machen, dann aber auch tatsächlich genau in diesem Setup, wo man komplett vom Laufschuh bis zum Radmaterial, bis zum Helm und Trisuit all das hat, was man dann 5 Wochen später anhaben will oder 4 Wochen später anhaben will beim Wettkampf oder benutzen will beim Wettkampf. Aber das ist schon genau wichtig und das, was Dani gesagt hat, das war jetzt wirklich auch so ein Prozess. Also ich weiß noch ganz genau, die erste Einheit, das war ja schon, dass du auf Mallorca warst, ist jetzt wahrscheinlich schon 6 Wochen her, wo dann halt wirklich bei den Race-Pace-Intervallen diese Probleme aufgetreten sind und ich das dann auf dem Pfeil gesehen habe, wo Dani dann irgendwie nach einer halben Stunde wieder umgedreht ist und dann eine halbe Stunde Pause hatte und dann denkst du, okay, was war da los? Und dann ist es immer ganz witzig, wie sich dann diese Training Peaks Files am Ende auflösen und dann hörst du halt, dass Moritz dann irgendwie noch mit hingefahren ist und also da hängt dann doch schon sehr viel dran und das war jetzt wirklich ein Prozess von über 5 Wochen, bis das Material halt so war, dass man gesagt hat, okay, das funktioniert jetzt. Also und da hat dann tatsächlich auch Moritz noch viel Handarbeit geleistet, nicht mit Gaffertape, sondern dann tatsächlich aber auch, was ein bisschen in die Richtung geht mit Modellbau. Modellbaupaste oder Modellbaukleber oder was auch immer, womit man halt irgendwelche, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie diese Marke heißt. Fischer-Tech ist, glaube ich, Eisenbahn. Ich bewege mich hier wieder auf dünnem Eis, aber es gibt auch so diese Kunstflüge oder diese ferngesteuerten Autos und sowas. Alles, die werden halt mit sowas gebaut und damit hat er dann quasi hinten das alles noch so befestigt, dass es halt wirklich funktioniert. Und ich kann sagen, das ist tatsächlich gestern, wir sind gestern die Strecke nochmal abgefahren oder Dani ist die Strecke abgefahren und wir sind hinterher gefahren. Sah das wirklich sehr stabil aus. Die beiden Maschinen, also die Maschine, die drauf saß und die Maschine, die gefahren wurde. Also das war wirklich eine Einheit und da hat man auch gesehen, dass Dani Vertrauen ins Material hatte. Das war dann irgendwie ganz cool, weil ich saß auf dem Beifahrersitz, Moritz ist gefahren, die kleine Emmy war hinten drin und hat uns unterhalten. Und ich hätte so gedacht, Dani fährt gerade irgendwie 40, 45, so sah das zumindest aus. Und dann meinte Moritz irgendwann, also Dani sitzt echt stabil und sicher drauf. Wir fahren hier 65 und ich dachte so, wie, wir fahren 65 und hab dann so aufs Autotafel geguckt. Ja, es ging leicht bergab. Also es war jetzt nicht so, dass es eine klassische Abfahrt war. Also ich hätte halt niemals gedacht, dass es 65 ist. Und da weißt du natürlich, okay, das Ganze funktioniert. Das war wirklich sehr, sehr souverän zu sehen, sehr stark, hat mich gefreut. Und zu der Einheit, das eigentlich auch ganz interessant ist, weil wir oder ich, die das Wochenende eigentlich ein bisschen anders geplant hatte. Und das war dann wieder so dieser Klassiker. Ich glaube, das war auch das Wochenende, Dani, wo wir dann aufgrund des Wetters noch umstellen wollten. Ich glaube, erst war es so geplant, dass du den Lauf Samstag machen solltest und Sonntag die Radausfahrt. Und dann hatte Dani geschrieben, ja, das Wetter ist irgendwie komplett genau entgegengesetzt. Dass halt erst Sonntag soll es schön sein und Montag soll es dann schlecht sein. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir stellen es um. Und wie das dann ganz häufig so ist, dass dann diese Kleinigkeiten, wo man halt eigentlich denkt, eigentlich funktioniert es. Und man hätte jetzt natürlich auch knallhart sagen können, ja, dann fährst du halt auf der Rolle. Aber weil wir halt auch gerade dieses Problem hatten oder diese Thematik hatten, Problem würde ich das jetzt nicht sagen, aber diese Thematik hatten, war es natürlich wichtig, dass Dani auch wirklich nochmal Outdoor fährt, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Das ist ja dann auch so eine Sicherheit, die einfach wichtig ist. Und dann haben wir es halt umgestellt. Und das war natürlich auch so dieser klassische Zeitpunkt, wo eigentlich das Tapering auch schon so ein bisschen, also es war das letzte lange Wochenende. Danach wurde dann zwei Wochen vorher so ein bisschen das Training schon reduziert. Dann kam noch die Müdigkeit dazu, die sich natürlich aufgebaut hat über die Wochen. Und da ist es dann halt einfach extrem wichtig, dass man dann wirklich nichts erzwingt. Und ich hatte ja auch vorher schon, die Einheit war noch gut. Das war eine Kombination aus Radfahren und Laufen, kurzer Koppellauf. Und da hast du ja aber schon geschrieben, dass du schon wirklich müde bist und dass du auch für die Werte ein bisschen arbeiten musstest, dass die nicht so selbstverständlich von der Hand ging wie die Wochen davor. Und das war dann auch für mich als Trainer, wo ich dann gemerkt habe, okay, das könnte jetzt gerade so ein bisschen on the edge sein und habe dann auch reingeschrieben oder wir haben, glaube ich, per WhatsApp geschrieben. Und ich habe geschrieben, pass auf, wenn das morgen beim Lauf auch so ist, dann geh nicht drüber. Also versuch jetzt nicht irgendwie auf Krampf das Ganze durchzuziehen, sondern dann nehm lieber raus, weil das könnte dann wirklich so dieses 1% zu viel sein. Und dann gehen wir halt lieber mit ein bisschen, das ist das Training halt nicht 100% perfekt, sondern nur 99,9% perfekt gelaufen. Aber dafür stehst du halt gesund am Start. Und man muss schon sagen, die Müdigkeit, die hat sich dann ja doch auch noch ein bisschen weitergezogen. Also wir hatten dann gestern wirklich nochmal einen sehr, sehr guten Trainingstag, finde ich zumindest.
Ja, eigentlich war es der erste gute wieder. Also genau on point, rechtzeitig.
Perfekt, so sind die 8 Stunden Schlaf, Dani. Das sind die 8 Stunden Schlaf.
So kann man es sagen. Nee, und da ist dann natürlich schon auch aus Trainersicht, also ich war wirklich schon sehr, sehr, sehr sicher, dass wir es nicht überzogen hatten und war mir auch klar, dass wenn dann ein bisschen Ruhe reinkommt und ich dann vielleicht auch vor Ort bin, um so ein klein bisschen zu helfen, weil Moritz sich dann natürlich doch auch viel um Emmy kümmern muss, beziehungsweise können wir gleich vielleicht auch noch die Geschichte von gestern Abend erzählen, wo ich mich dann mal gekümmert habe für kurze Zeit. Wobei Emmy wirklich echt so ein kleiner Sonnenschein ist, die die ganze Zeit nur strahlt, außer 3 Minuten gestern. mir war das schon klar, dass wenn dann halt diese Ruhe kommt und auch wir erstmal angekommen sind und diese ganze Konstellation, dass dann quasi mit der Ruhe auch wieder diese Form und die Sicherheit kommt. Aber das ist natürlich dann trotzdem sehr gut, wenn der Plan aufgeht und wenn man sieht, okay, wir haben es offensichtlich wirklich sehr gut hinbekommen, dass Dani mit 100% Gesundheit, denn das ist ja das Allerwichtigste, und dann halt auch mit der entsprechenden Frische am Start steht.
Ich habe noch eine kurze Info für Dani eben zu den 65. Das habe ich auf Lanzarote ja auch bei Nils erst mitbekommen. Nils wurde in Hamburg, Dani, und alles über 45 kennt er nicht, dann bremst er. Da wird ihm ganz schummerig. Und deswegen hat er da gerade so reagiert. Wenn er dann hört 65, wow, dann wird er schon auf dem Beifahrer, also er kriegt ja schon feuchte Hände. Das ist dann schon richtig schnell. Die haben da keine Berge, wo es mal runtergeht. Das noch zur Einordnung. Also, warum das?
Das Fußblech habe ich durchgetreten, weil ich eigentlich bremsen wollte. Aber da war keine Bremse. Moritz hat mich auch angeguckt. Was wirst du auf einmal so hektisch? Und ich so, 65 auf dem Beifahrersitz fühlt sich nicht gut an.
Aber auf der linken Seite sitzt er auch. Genau.
Noch.
Ja, aber das hört sich doch gut an. Also, wenn jetzt die Form rumkommt, ich meine, man sagt ja eh, wenn die Generalprobe, dafür nehmen wir jetzt den letzten Long Run, schief geht, dann wird das Rennen gut. Und wenn ich jetzt höre, 8 Stunden Schlaf, der längste Schlaf oder die drittbeste Nacht, hast du, glaube ich, gesagt, seit die Kleine auf der Welt ist, Und jetzt vor Ort wieder eine der besten Trainingssessions seit langem, dann kann man doch nur positiv sein, oder?
Ja, doch. Also ich fühle mich wirklich gut vorbereitet. Klar, so ein kleines Fragezeichen oder ein paar Fragezeichen bleiben natürlich. Also wir sind auf jeden Fall auf einem, denke ich, sehr, sehr guten Weg, dass ich im Sommer in Topform bin. Klar, ob es jetzt schon soweit ist oder ob es jetzt wirklich schon gereicht hat, das wird man erst im Rennen sehen. Also es ist dafür ist es eine Langdistanz, dafür ist es, ja, bleibt es ein bisschen offen. Also ist ja klar, dass ich jetzt nicht unendlich viele lange Sessions machen konnte, aber bis auf den Einlauf, die ich jetzt machen konnte in den letzten Wochen, die liefen halt wirklich sehr gut. Und trotzdem war es immer so, dass ich gesagt habe, so richtig vorstellen kann ich es mir jetzt nicht, hier noch einen Marathon drauf zu laufen. Aber das, ja, das werden auch die meisten kennen. Das ist halt im Training was anderes. Und wenn man dann erholt ist und das Ganze ein bisschen schneller macht, dann geht es ja auch schneller rum.
Gut, mach es einfach schneller, dann ist es genau. Es ist eine lange Trainingseinheit dann hier.
Nein, aber im Rennen geht es ja dann doch irgendwie. Und ja, da ist man ja ganz anders fokussiert. Also jetzt im Training vor 2 Wochen hätte ich keinen Marathon drauf laufen wollen, aber am Sonntag wird das schon klappen.
Sehr gut. Was sagt der Coach, wenn du dir die Trainingswochen anguckst, die letzten, was sind es, 6 bis 8, die entscheidend sind?
Nee, entscheidend sind ja tatsächlich, also bei Dani ja sogar noch extremer, würde ich sagen, seit der Geburt, oder wenn man jetzt ganz weit geht, kann man auch sagen, die Wochen und Monate vor der Geburt, wie sie quasi in die Geburt gekommen ist. Nein, aber ich muss schon sagen, dass das, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir mit so einer guten Vorbereitung und mit so einem guten Setting, sowohl was den Kopf anbelangt, als auch das Körperliche, schon am Start stehen. Also natürlich kann man jetzt sagen, fehlen da ein halbes Jahr Kilometer in allen 3 Disziplinen. Aber wenn ich jetzt sehe, wie Dani seit der Geburt eigentlich trainiert hat, und da auch nochmal ein Riesenkompliment und Dankeschön an Anna und Tobi ins Fichtelgebirge. Vielleicht hören die das ja auch noch. Ansonsten, die wissen es auch. Also das ist ja wirklich ein Team und die haben da wirklich einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass Dani einfach so gut aufgestellt ist und für die Trainingseinheiten, die ich dann geplant habe, so fit und gesund war, dass sie die durchziehen konnte. Und ich habe es ja eben schon gesagt, also ich würde sagen, die Vorbereitung war 99,9% perfekt. Also Dani konnte wirklich alles absolvieren, was wir uns vorgenommen haben. Sie ist nie krank geworden, was ja auch nicht selbstverständlich ist, was vielleicht auch ein klein bisschen natürlich an diesem Superschutz der Mama liegt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ja, müssen wir jetzt auch nicht wiederholen, aber es ist ja nicht nur Amy, sondern es sind auch Alicia und Marlon noch da, wobei Marlon jetzt natürlich schon als Teenager nicht mehr ganz so viel Krankheiten nach Hause bringt wie irgendwie Kleinkinder. Aber das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch das Volumen war, finde ich, wirklich sehr, sehr gut. Also Dani hatte mir dann, ich glaube, nach Mallorca irgendwie geschrieben, dass das das höchste Volumen war, das sie seit der, weiß ich nicht, Hawaii-Vorbereitung, welches Jahr war das, gemacht hat. 2024?
Also auf jeden Fall ein paar Jahre. Nee, schon länger.
So, und das ist natürlich schon ein sehr gutes Zeichen, wenn du halt ein Dreivierteljahr nach der Entbindung so viel trainierst, dass du das zu deiner Top, oder nicht Top-Zeit, aber dass du das halt in einer Zeit, wo du eigentlich dich vielleicht sogar noch mehr aufs Training konzentrieren konntest als jetzt, das jetzt umgesetzt bekommen hast. Und das ist ja auch, ich habe ja diesen Blick aufs große Ganze und sehe dann so diese Reise dahin, die jetzt natürlich nicht so war wie sonst, wo du weißt, okay, ich kann dem Athleten alles zumuten, sondern wir mussten jetzt wirklich von Woche zu Woche gucken. Aber ich war eigentlich positiv überrascht, wie viel wir Dani wirklich zumuten konnten, wie gut sie das alles weggesteckt hat, auch vom Kopf her. Das ist ja auch das Entscheidende, dass du nicht das Gefühl hast, dass Dani jetzt irgendwie vor so einem Trainingsplan steht und sagt, wie soll ich das schaffen? Also es war teilweise schon, aber das war dann eher logistisch bedingt. Da haben wir auch schon mal drüber geredet in Danis Podcast, dass da schon Situationen war, wo das Kartenhaus so ein bisschen am Zusammenbrechen war. Aber wenn ich halt als Trainer dann einfach nur das Training der letzten 3 Monate sehe, würde ich sagen, das war eine nahezu perfekte Vorbereitung. Und auch solche Trainingseinheiten wie vor 2 Wochen gehören halt dazu. Das sind natürlich dann für die Athleten, ist das dann immer so eine ganz, ganz, ganz wichtige Einheit, wo dann auch das Selbstbewusstsein natürlich drunter leidet und wo du dir auch als Trainer natürlich wünschst, es wäre super, wenn es funktioniert hätte, sonst hätte man die Einheit ja nicht geplant. Aber ich sage ja, oftmals sind es auch diese Einheiten, die nicht gut laufen, durch die man sich durchkämpfen muss. Die hatte Dani jetzt auch, nicht nur in den letzten 2 Wochen, sondern vorher auch schon. Die, finde ich, sehr, sehr wichtig sind, weil man in diesen Einheiten wirklich auch neues Niveau erreicht. denn da muss man dich halt durchkämpfen, da hat man die Situation wie nachher im Rennen, dass es halt nicht läuft. Da muss man trotzdem dranbleiben und da muss man dann trotzdem auch positiv bleiben, auch wenn die Wattwerte vielleicht nicht so sind wie geplant, aber es geht halt ums Absolvieren der Einheit und ums Durchkämpfen der Einheit und meistens erreicht man dann halt einfach ein Niveau, was man bei diesen Einheiten, die wie geschnitten Brot laufen, nicht erreicht. Und dann gibt es aber natürlich auch die Einheiten, wo man dann halt wirklich entscheiden muss, ziehe ich es jetzt auf Krampf durch oder sage ich jetzt, I call it a day und das war's. Und wenn du dann natürlich auch noch die Legitimierung hast von deinem Trainer, Trainerin, die dann halt sagen, pass auf, wenn es morgen nicht geht, dann zieh das Ding nicht auf Krampf durch, sondern dann mach wirklich Vollbremse und ruh dich aus. Und so war es ja. Also insofern finde ich wirklich, es war eine perfekte Vorbereitung. Auch die Tatsache, dass Dani jetzt hier gut gelaunt, gesund am Start steht. Also es sind noch 2 Tage, aber das ist auch wahnsinnig viel wert. Und was man halt auch wirklich sagen muss, weil du hast es ja auch gesagt, Niki, boah, ich war jetzt ja auch schon 2-mal in Südafrika, war aber noch nie hier in PI. Also ich war 1-mal in PI, bin dann aber direkt weggefahren. Dieser Spirit in Südafrika, das ist halt wirklich ganz besonders. Also schon Ankunft in Cape Town, wir hatten auch einen relativ langen Aufenthalt, sind halt über Cape Town dann nach Port Elizabeth geflogen. Und die Menschen hier, ist dann nochmal was Besonderes, wenn du irgendwie so einen Sonnenschein wie Emmy dabei hast, weil natürlich die alle erfreut sind, wenn sie da so ein kleines, freundliches Wesen mit blauen Augen und blonden Haaren sehen. Das ist natürlich dann hier immer so das Highlight. Aber diese ganze Atmosphäre, wie entspannt die Leute hier sind, wie nett die Leute sind und auch die Location ist halt für ein Rennen wirklich fantastisch. Also super kurze Wege, der Strand heute Morgen, das war wirklich, wirklich toll. Also diejenigen von euch, die vielleicht mal Lust haben auf ein Rennen, was nicht diese klassischen Ironman Klagenfurt, Rot, Hamburg oder Challenge Rot sind, Ironman Frankfurt, die sollten wirklich mal Ironman Südafrika machen, weil das Tolle ist halt wirklich, dass es die gleiche Zeitzone ist. Du steigst in den Flieger, fliegst über Nacht. Dadurch bist du auch nicht so gerädert wie irgendwie dieser 24, 36 Stunden Flug in die USA oder nach Hawaii oder Australien, Neuseeland ist natürlich noch schlimmer. Also du bist einfach wirklich schnell hier und bist aber halt in einer komplett anderen Welt und das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Und der Zeitpunkt ist natürlich früh im Jahr, ganz klar, aber es ist schon wirklich ein ganz besonderer Platz und ich freue mich total auf das Rennen am Sonntag, auf die Atmosphäre und ja, freue mich natürlich auch dann zu sehen, was Dani dann am Tag X abruft, aber ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr optimistisch, dass es ein tolles Rennen wird und vor allem auch, dass dann weniger Fragezeichen für die kommende Saison vorhanden sind, weil das muss man halt auch sagen, es ist jetzt auch für uns erst das 2. gemeinsame Rennen. Das 1. Rennen war nach 8 Wochen oder 10 Wochen Ironman 70.3 in Busselton. Und dann kam halt eine ungeplante Pause dazwischen. Also, weil Dani ist es jetzt halt auch das erste Profirennen seit 1,5 Jahren. Also das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes, ein bisschen größeres Fragezeichen als bei den anderen Profiathletinnen, die am Start sind, die entweder schon Rennen gemacht haben oder die vor einem halben Jahr auf Hawaii am Start waren.
Dann lass doch mal reinspringen ins Starterfeld. Bei den Frauen. Wen siehst du denn da, die ganz vorne mitspielen werden, Dani? Ich meine, wenn man sich die Starterliste anguckt, sind 18 Profifrauen und ich habe gerade mal geguckt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deutsche sogar am Start von den 18. Also es ist fast eine kleine deutsche Meisterschaft in Südafrika.
Ja, ich mache es mir jetzt gerade auch nochmal auf, weil sonst vergisst man tatsächlich immer doch jemanden. wo ist er denn? Also auf jeden Fall die, oder Nils, mach du erstmal. Ich hab's noch nicht.
Achso, ich muss jetzt.
Ich habe mich wenig damit beschäftigt bisher. Das ist,
das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist gut. Ach, ist egal, ich mache mein
heute
Ding.
Heute Morgen bin ich mit Laura Jansen geschwommen. Die ist auf jeden Fall. So, hier habe ich's. Merle Brené war letztes Wochenende super stark beim Duathlon. Katrin Christensen. Dann Penny Slater sehe ich weit vorne. Henrike, musst du sagen, Nils, die ist auch topfit, glaube ich.
Sehe ich auch weit vorne. Die ist
und
auch topfit,
ja, Daisy genau. Davis hätte ich noch mit auf jeden Fall mit dazu gezählt zu den Favoritinnen. Ja, also
aber es ist ja schon ein relativ
4, 5, 6,
offenes Feld,
die man, ja, also es ist ein offenes Feld, genau. Es sind so, ich würde sagen, so 4, 5 Mädels, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Aber es ist jetzt, ja, nicht vergleichbar, wenn wir auf Texas kommen. Oder redet ihr bestimmt heute auch noch viel drüber mit dem Feld. Aber ja, der Hauptgrund, warum wir hier für uns entschieden haben, war tatsächlich die Zeitzone und dass ich halt schon alles kenne. Und ja, eben als erstes Rennen jetzt auch nicht gleich nicht gleich einen Hawaii-Vergleich brauche, wie es jetzt in Texas vielleicht dann wäre, sondern einfach so die anderen Vorteile waren da jetzt einfach entscheidender. Ich habe hier schon mal gewonnen, habe noch eine Rechnung offen, beim letzten Mal musste ich leider aussteigen, obwohl es sehr, sehr gut lief, bis Kilometer 30 lag ich noch vorne und ja, so gesehen habe ich noch eine Rechnung offen, was auch immer motiviert und aber auch die positiven Erinnerungen. Also es gab ganz viele Gründe für das Rennen hier und es ist trotzdem Championship-Rennen, also gibt 4 Slots. Und ja, ich glaube, wie du sagst, ein offenes Feld, aber ich glaube, es kann trotzdem richtig spannend werden. Ich bin gespannt mit den 20 Metern, weil wir haben hier keinen Race Ranger, weil parallel Valencia und Texas so viele Geräte brauchen und wir haben aber natürlich trotzdem die 20-Meter-Regel. Da hat Nils mehr.
18 Mädels sollte genug Platz geben irgendwie. Also wenn ich auch jetzt mir die Starterliste angucke und sonst denke, okay, Dani, ohne jetzt die Ungewissheit so kurz eben nach der Geburt wieder zu racen, und wir haben jetzt zwar gehört, Training lief alles wunderbar, aber trotzdem ist ja dieses, es war jetzt keine lange Vorbereitung, wie du sie normalerweise machen würdest, wo du eine kurze Offseason hast, wo du die Saison vorher schon drin hast, sondern wo du einfach ja einen richtig langen Break hast mit der Babypause. Da hätte ich gesagt, bei dem Feld gibt es da eine ganz klare Favoritin und die sitzt hier am Mikro. Aber wie ist so...
Ja, also ich will auch vorne mitspielen, aber trotzdem ja. Also ich bin fit und es ist, ich habe, glaube ich, gute Karten, aber ja, so dieses Fragezeichen Langdistanz habe ich halt schon. Also oder den Respekt vor der Distanz und dass es jetzt das erste Rennen ist und das ist, glaube ich, auch gut, das zu haben. Also deswegen konzentriere ich mich einfach auf mich und ich glaube auf Dinge wie Ernährung und ja, einfach so alles, was man in der Hand hat, also auf Technik, auf die Themen, die mich jetzt im Training die letzten Wochen halt beschäftigt haben und ohne das, was wackelt, ist auch noch besser und also einfach mal wieder Spaß haben und ein gutes Rennen machen.
Frage fast schon beantwortet. Also ich würde es jetzt einfach mal so deuten, dass du fokussierst dich auf dich, aber hast nichts dagegen, wenn du vorne ums Treppchen mitspielst. Die Frage wäre jetzt gewesen, ist es so, dass du sagst, okay, wenn du merkst, du kannst das Ding gewinnen, dass du dann im Rennen auch all in gehst für den Sieg? Oder ist es so zu sagen, nee, ich konzentriere mich einfach auf mich und am Ende kommt das raus, was rauskommt und cool wäre irgendwie am Ende eine Hawaii-Quali mitzunehmen? Oder ist es einfach so, dass du sagst, ich gehe wirklich komplett ohne große Erwartungen das Rennen, sondern sage, ich fokussiere mich auf mich, mache das für mich beste Rennen an dem Tag und dann gucken wir, was rauskommt. Also ich meine, man hat ja immer, egal wie die Vorbereitung war, man hat ja intern so eine eigene Erwartungshaltung, die einfach da
das
ist.
Stimmt. Nee, ich gehe all in, also ich will auch ein bisschen Risiko gehen, aber ja, ich bin mir nicht 100.000% sicher, ob es halt schon reichen kann. Also es kann reichen, es kann aber auch einfach vielleicht noch so diese 3, 4, 5 Wochen jetzt, hätte es vielleicht auch noch länger brauchen dürfen, noch mehr lange Einheiten einfach zu machen. Also da, klar, da ist ein kleines Fragezeichen, aber ich werde auf jeden Fall all in gehen und auch Risiko gehen und hoffe, dass es keinen Schlag tut, den ihr bis Deutschland hört. Sondern, ja, das ist
Hauptsache nicht Platz 5, Dani. Hauptsache nicht
bis
Platz 5.
Ziel schaffe, durchzuziehen. Ja.
Ja, cool.
Nee, würde ich auch aus Trainersicht exakt genauso so beschreiben. Ich meine, klar, wir haben tatsächlich den Race, also jetzt wirklich so taktisch Besprechungen, das haben wir noch vor uns, dass wir uns wirklich hinsetzen.
Ja, mach doch mal jetzt.
Wir haben Gäste.
Mach doch mal kurz. hallo, wir sind hier unter uns. Nein. Komm.
Also was ganz klar ist, ist natürlich die du guckst natürlich vorher durch, wer hat welche Ergebnisse, wer hat welche Resultate, wer hat sich wie entwickelt. Und ich persönlich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf Daisy Davis, die auch gerade, wenn man sich jetzt halt das Ranking anschaut, was anhand der letzten Erfolge oder des letzten Jahres vergeben wird, da ist Daisy Davis mit Startnummer 16 jetzt eher nicht so in dem Fokus, den man vielleicht haben würde, wenn man weiß, dass sie eine Langdistanz gemacht hat in Almere und da sehr, sehr souverän Langdistanz-Europameisterin geworden ist mit 8 Stunden 30, was man muss jetzt nicht immer Zeiten vergleichen, aber natürlich schon eine sehr, sehr starke Zeit ist, ein super starkes Debüt ist, die auch wirklich eine sehr komplette Athletin ist, die in Almere 53 Minuten geschwommen ist, die einen Marathon unter 3 Stunden gelaufen ist. Also das zeigt ja schon mal, dass die alles kann und mit Sicherheit, wenn sie das wieder abruft, ist auch noch ein Alter, wo du sagst, die wird sich vielleicht auch noch entsprechend steigern können. Für mich tatsächlich so vielleicht die Geheimfavoritin ist oder die Frau ist, auf die man gucken sollte. Natürlich Laura Jansen, brauchen wir auch nicht drüber zu reden, war 12. auf Hawaii, hat jetzt in den letzten Jahren mehrfach gezeigt, dass sie, es wäre auch keine Überraschung, wenn sie das Rennen gewinnen würde, das wäre eigentlich so eine mehr oder weniger logische Konsequenz. Katrin Christensen ist schon Ironman-Champ, hat sich auch in den letzten Jahren nochmal weiterentwickelt, ist besser geschwommen, wird jetzt von Christian Hogenhauck trainiert, war schon immer eine sehr starke Läuferin, aber hat jetzt in den letzten 2 Jahren tatsächlich auch beim Schwimmen und Radfahren nochmal einen Sprung gemacht, war auch auf Hawaii vorne mit dabei. Merle Brunet, gerade letztes Wochenende in Ahlsdorf, Europameisterin im Duathlon geworden, über 10:60:10. Also die ist auch in Form offensichtlich. Rieke, haben wir gesagt, auch letztes Jahr in Kona ihr Debüt als Profiathletin, war sicherlich nicht ganz so happy damit, hatte aber auch vorher wirklich Verletzungspech und hat sich seitdem fantastisch entwickelt. Also der traue ich auch zu, hier um den Hawaii-Slot mitzukämpfen. Also die ist auch, finde ich, sehr, sehr gut vorbereitet, auch vom Kopf her wirklich ganz stark. Und dann, klar, Penny Slater haben wir schon gesagt, dann sind vielleicht mit Sicherheit auch noch 1, 2 dabei, wo man jetzt sagen würde, hat man nicht so unbedingt auf der Pfanne, aber die kommen dann vielleicht auch irgendwo her. Das ist ja immer das Spannende daran. Aber genauso ist halt auch tatsächlich alles möglich. Also das ist natürlich auch klar und dementsprechend ist natürlich auch logisch, wenn Dani jetzt die Möglichkeit hat, dass da irgendwie am Sieg zu schnuppern, dann wird sie mit Sicherheit nicht sagen, ich gehe jetzt hier nicht volles Risiko. Also dann wäre sie wahrscheinlich auch nicht schon mehrfache Ironman-Siegerin und Rotsiegerin. Denn da braucht man halt einfach diesen Killerinstinkt. Den hat Dani, den kann man auch gar nicht ablegen. Das ist ja auch das, was man braucht, dass man sich das halt auch zutraut, dieses Rennen zu schaffen. Und ich glaube, wir wissen alle, was in der letzten Stunde im Ironman passiert. Wenn du keine Fehler machst, hängt ganz, ganz stark vom Kopf. Und ich hoffe halt, und das wird eigentlich so das Hauptziel sein, auch in der Besprechung, dass Dani halt so bei sich bleibt, dass sie sich auch von irgendwelchen Konstellationen, die vielleicht nicht so sind, wie sie sich das vorstellt. Also wenn sie sagt, ja, ich würde schon gerne ungerne mit einer Katrin Christensen vom Rad steigen, dann sage ich halt, naja gut, die muss halt auch nach hartem Radfahren mit 20 Meter Abstand erstmal einen Marathon unter 3 Stunden laufen. Und ich wäre jetzt, es wäre natürlich fantastisch, aber wenn Dani jetzt am Sonntag erstmalig unter 3 Stunden läuft, wäre es jetzt nicht so, dass ich da Monster überrascht wäre, sondern dann würde ich sagen, es ist faszinierend, dass es geklappt hat nach der relativ kurzen Vorbereitung, aber anhand der Läufe, die sie gemacht hat, traue ich ihr das auch zu. Wenn dann halt dieses Momentum dazu kommt, dass du womöglich wirklich um den Sieg mitfightest und dann, was es ja auch dazu gehört, dann so ein klein bisschen über dich selber hinaus wächst. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Athletin sich das zutraut und dass sie halt nicht nervös wird, wenn sie mit einer guten Läuferin vom Rad steigt und sagt, oh Mist, jetzt hat die andere eigentlich schon gewonnen. Und das ist halt natürlich das Faszinierende, dass wenn du es selber noch nie gemacht hast, dann fällt es natürlich wahnsinnig schwer daran zu glauben, wenn du das vor 2, 3 Jahren vielleicht schon mal geschafft hast und weißt, du kannst einen 2,58er, 2,57er Marathon laufen, dann ist es eine ganz andere Situation. So. Und das ist ja aber irgendwie auch das Schöne, dass der Athlet, die Athletin nicht weiß, was habe ich eigentlich drauf und der Tag X es dann wirklich zeigt. Und das ist ja auch so das Spannende daran. Ich meine, in 36 Stunden sind wir, nee, 36 Stunden nicht, 72 Stunden sind wir schlauer. Und dann sitzen wir hier und entweder sturzbetrunken oder sind gerade am Ausnüchtern oder sind sehr ernüchtert. Das kann natürlich alles sein, aber das gehört ja auch zum Sport dazu. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Dani alle Karten in der Hand hat, so wie 5, 6, 7 andere Frauen am Start auch. Und das ist natürlich auch, finde ich, eine ganz tolle Situation, dass du halt nicht so wie jetzt in Texas am Start stehst und vielleicht sogar die Hawaii-Quali gar nicht so viel schwerer wäre, weil es in Texas 6 Plätze gibt, weil in Texas auch schon sehr, sehr viele Frauen am Start sind, gerade die ganzen Top-Frauen. Wir brauchen nicht von Cat zu reden, wir brauchen nicht von Solveig sprechen. Ich glaube, Taylor ist noch nicht qualifiziert, die wird noch einen Slot brauchen, aber Hannah Berry, also da sind ja auch schon ganz, ganz viele qualifiziert. Also ich glaube, die Chance auf einen Hawaii-Slot ist in Texas gar nicht so viel kleiner als hier in Südafrika. Aber diese Chance, vorne ums Treppchen mitzukämpfen und das halt selber in der Hand zu haben. Also da muss jetzt keine von 4, 5 Frauen muss hops gehen, damit Dani die Chance hat, auf dem Treppchen zu stehen, sondern wenn sie das abruft, was sie kann und die anderen Mädels auch das abrufen, was sie können, kann Dani trotzdem gewinnen. So, und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Mindsetting und eine ganz andere Spannung und auch eine ganz andere Energie, die dann im Rennen freigesetzt wird, weil man weiß selber, es macht einen riesengroßen Unterschied. Einmal, ob man ums Treppchen mitkämpft oder dann, wenn man sogar um Sieg mitkämpft. Also das kann ich bei Ironman-Rennen so tatsächlich auch noch nicht beurteilen. Treppchen kenne ich. Und da werden noch natürlich nochmal ganz andere Energie freigesetzt, als wenn es um Platz 4, 5 oder 6 geht. Und das ist natürlich total toll, das zu nutzen. Und dann halt auch diese ganze Konstellation, dass wir zusammen hier sind, die Location, das ist schon mega.
Ja, man kann halt einfach nirgendwo mehr hingehen und sicher sagen, dass das Rennen kann ich auf jeden Fall gewinnen. Also es ist, die Zeiten sind rum und das ist ja auch gut. Also ich will mich ja auch messen, aber ja, finde es jetzt zum Einstieg nicht verkehrt, dass ich mich jetzt hier erstmal auf mich konzentrieren kann. Und ja, dann geht's danach ja auch in schnellen Schritten weiter. Also ist ja dann auch nicht mehr ewig lang bis zur deutschen Saison.
So ist es. Ich würde sagen, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann lassen wir Dani hier vom Haken, Nils, und wir machen zu zweit weiter, damit Dani sich auf ihr Rennen fokussieren kann.
Ach, Nils, sag ich. Moritz macht sich auch schon warm, der will loslaufen.
Ja, genau. Geht's zum Shakeout-Run jetzt, oder?
Genau, Shakeout-Run.
Also für Moritz Intervalle, für dich Shakeout-Run.
Nee, Dani genau. läuft nicht mehr. Dani
muss sich heute, ich habe nur noch Briefing, aber ich genau. übernehme jetzt
Dani muss auf, Dani muss auf Amy aufpassen und Moritz darf laufen.
Ah, sehr gut.
Genau. Gut, Dani, ich weiß gar nicht, muss Dani den Rechner noch hochlassen, Nicky Boy? Wie sieht's aus?
Ja, ich mache hier einmal einen kurzen Stopp und dann machen wir zweit weiter. Auf jeden Fall von mir nochmal, weil wir hören uns ja wahrscheinlich nicht mehr, Dani. Viel, viel, viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß wieder beim ersten Ironman zurück. Und ich werde natürlich, wie Nils das immer so schön sagt, du weißt gar nicht, wie oft man einen Tracker aktualisieren kann. Das werde ich natürlich am Race Day machen und vorm Screen kleben und gucken, wie es so läuft.
Sehr cool. Vielen Dank. Euch noch viel Spaß. Bis später, Nils.
Dank dir. Erhol dich gut.
Danke.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung, 8 Sleep, unser Presenter. Und Nils, natürlich, wie immer, weil du nachfragst, 8sleep.com/pushinglimits und mit dem Code pushinglimits, großgeschrieben, bekommst du immer noch die 350 Euro Rabatt auf den Pod 5 Ultra. Und ich kann dir was sagen, freust du dich schon? Es wird, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, heute wird es hier 20 Grad und man spürt schon im Haus, es wird wärmer, die warme Zeit kommt wieder. Und da der noch geilere, größere Nutzen von dem Bett. Und du kannst es auch endlich ausprobieren, wenn es richtig heiß draußen ist und du legst dich in ein schön gekühltes Bett abends, Nils. Freust du dich schon drauf?
Ich bin wirklich gespannt, weil ich tatsächlich heute Morgen war es ja auch überraschend warm. Also es ist jetzt hier Herbst in Südafrika. Aber heute Nacht hat es ziemlich stark geregnet und dann wurde es doch auch warm und dann steigt ja die Luftfeuchtigkeit und dann bin ich aufgewacht und so dieser leichte Film zwischen den Beinen, weißt du, dieser Schweißfilm.
Weiß nicht, wovon du redest, kenne ich nicht.
Ja, du Arschloch, ganz genau. Also ich freue mich darauf, dass ich dieses Gefühl nicht mehr habe oder das klebende T-Shirt, wenn du aufwachst und denkst, habe ich heute Nacht Fieber gehabt oder was? Sagen wir es so, Nicky Boy, ich bin sehr gespannt und ich freue mich. Bei euch ist es dann wahrscheinlich schon im Mai. In Hamburg haben wir 3-4 Nächte im August. Aber ich freue mich auf diese Nächte und freue mich dann, den 8 Sleep so ein bisschen brummen zu hören, weil er die Temperatur in dem Fall dann runterregelt und nicht wie im Winter hochregelt. Also ich bin gespannt.
Also das Bett kann eben die Temperatur runterkühlen bis zu 12 Grad oder wenn ihr wollt auch warm machen bis zu 43 Grad und entsprechend euch einfach in eurer Wohlfühltemperatur ihr euch befinden könnt und dementsprechend natürlich viel, viel besser schlaft, wenn es ein angenehmes Schlafklima gibt und es nicht zu kalt, zu warm ist. Plus ihr könnt einen Autopilot in der App mitlaufen lassen, der dann automatisch aufgrund eurer Schlafphasen die Adjustments, wollte ich jetzt schon sagen, die Anpassungen, macht so, dass ihr wirklich da unterstützt werdet in eurem Schlaf und einfach tiefer und besser durchschlaft. Und das Schöne ist, was das Bett auch noch kann, ist eben, dass man Wecker einstellt, eine Range, also das Späteste, wenn man aufsteht und dann weckt er einen eben in einer leichten Schlafphase. Und dieses vom Wecker aus dem Schlaf gerissen werden, hat man dann nämlich nicht mehr. Und das ist auch ein, muss ich sagen, persönlichen Ding, was ich unterschätzt habe, wie cool dieses Feature ist.
Das ist ja mein absoluter Favorit. Gerade dieses Gentle Vibration. Du kannst ja Gentle, Medium oder Hard, immer gentle. Aber Gentle Vibration. Du wirst wirklich leicht aus dem Schlaf geschüttelt. Oh, sensationell.
Also, 8sleep.com/pushinglimits und mit dem Code pushinglimits gibt es nochmal 350 Euro Rabatt auf den Pod 5 Ultra. Und das Beste ist, ihr könnt das ganze Bett 30 Tage risikofrei testen. Also, wenn ihr es überlegt, ordert das Ding, probiert es einfach mal aus. Und ich glaube, ihr werdet es nicht zurückschicken. Und jetzt wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Weiter geht's. Wir können doch über das Männerfeld sprechen, Nils. Das war jetzt.
Müssen wir.
Das war gut. Mit Dani übers Frauenfeld. Ich bin echt gespannt, was Dani macht. Sie hat einen sehr guten Eindruck auf mich gesagt, kann ich dir sagen.
Frag mich mal.
Ihr seht das nicht. Ich habe Nils eben schon gesagt, so in der Pause, wenn ich Fragen gestellt und Dani erzählt hat, Nils so den Gesichtsausdruck. Ich habe schon gesagt, das ist geil, Nils. Ich erkenne richtig so, das ist was ganz anderes, wenn du in der Corner stehst, in der Ecke vom Athleten und Athletin, du bist einfach anders involviert. Ihr hattet das Video hier sehen sollen die ganze Zeit. Das ist herrlich gewesen. Aber Nils, lass uns noch kurz, um es komplett zu machen, über das Männerfeld sprechen.
Eine Geschichte muss ich noch erzählen, weil wir ja über Emmy geredet hatten. Also die kleine Tochter, 7 Monate alt oder 8 Monate jetzt, glaube ich. Im September ist Emmy ja geboren worden. Und das war wirklich witzig. Ich habe sie auch das erste Mal dann am Gate in Frankfurt getroffen. Und die ist wirklich so, strahlt halt einfach die ganze Zeit. Und dann mache ich so, ich sage, es ist ja echt so krass, so entspannt. Und auch hier dann, du merkst ja dann, ob du mit dem Kleinkind zurechtkommst oder nicht. Und sie ist halt echt so ein, sie hat mich halt sehr an Kasper erinnert. Der war ja auch so ein Anfängerbaby, nenne ich das immer. Haben wir ja auch darüber geredet, weil Frieda war ja, glaube ich, auch ähnlich. Die strahlt ja auch den ganzen Tag nur und ist halt immer gut gelaunt. Und da bist du dann ja auch als fremde Person viel selbstbewusster, wenn du halt weißt, dass du da so ein Kind hast, was halt, wenn du Faxen machst, dich die ganze Zeit nur anstrahlt. Anna hat ja immer zu mir gesagt, das liegt daran, weil die kleinen Kinder mich als einen von ihnen wahrnehmen. dass deswegen so eine vertrauensvolle Basis da ist.
Ja. Das war.
So war das halt auch bei Amy und mir, dass das halt wirklich super entspannt war und auch einfach was faxen und sie reagiert da drauf. Und gestern war ja dann die Tatsache, dass Dani nochmal abends im Becken geschwommen ist und Moritz sie dann hingefahren ist und ich an dem Tag, dann hat Moritz und Dani haben mich halt gefragt, kannst du die 10 Minuten auf Emmy aufpassen? Und sie war halt im Wagen und ich so, klar, überhaupt kein Problem, logisch, kriegen wir easy hin. Und dann sind wir hier über den Parkplatz gelaufen. Auch ganz witzige Side-Note noch, dass dann auf einmal laufe ich über einen Parkplatz hier von unserem Hotel und dann, es war schon dunkel, sehe ich Jimmy Riccitiello.
Ach, geil. Und
so, hey, warte mal ganz kurz, Jimmy Riccitiello, Head Referee von Ironman, das kann doch gar nicht sein, weil es Ironman Texas. Und dann habe ich so ein bisschen so vor mich hin, Mr. Riccitiello. Und dann drehte er sich so um und wir kennen uns, weil Jimmy Riccitiello auch in Tucson wohnt. Und er damals auch schon Head Referee war, als ich noch als Profiathlet aktiv war. Und er dann natürlich immer die Profi-Meetings gemacht hat. Aber ich jetzt nicht glaube, dass er sich an mich erinnern kann als Person. Und ich habe aber einmal, als ich mich in USA auf Hawaii vorbereitet habe, 2009, nach meinem 8. Platz in Frankfurt, habe ich in Tucson mich vorbereitet und habe bei Leander Cave gewohnt, die danach auch mal Ironman Hawaii gewonnen hat. Und habe da 2-3 Mal Jimmy beim Training erlebt. Oder also da ist er dann halt einfach aus Spaß mit Rad gefahren. Und ich glaube, wir waren einmal abends essen mit Leander Cave und damals ihrem damaligen Mann, Thorsten Abel, auch Deutscher, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, ob er dann in den USA geblieben ist, aber ein Riesentalent aus dem Bayern-Kader. Auf jeden Fall hatte ich halt so ein bisschen Berührungspunkte mit Jimmy. Aber er war gestern auch so, hätte auch sein können, dass er sich noch an mich erinnert hat, aber wie die Amerikaner so sind, ich glaube jetzt eher nicht. Aber was viele wahrscheinlich nicht wissen, weil Moritz, der ja auch sehr Radsport interessiert ist, Danis Mann, wusste es zum Beispiel auch nicht. Viele von euch gucken ja auch Radsport, dass Matthew Riccitiello der Sohn von Jimmy Riccitiello ist. Und daran kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass damals logischerweise Jimmy halt gerade ganz, ganz jung war. Und dann habe ich noch zu Jimmy gesagt, ich so, Jimmy, ist ja witzig, jetzt bist du ja auf einmal der unbekannte Riccitiello. Eigentlich warst du immer so der Star und jetzt ist ja dein Sohn der Star. Und dann wusste ich nur, dass er bei Israel Premier Tech fährt und habe gesagt, aber der hat doch jetzt irgendwie das Team gewechselt. Und dann meinte er, ja, he's riding for Decathlon now. Und dann meinte ich so, oh, weil jetzt ist er ja Teamgefährte von Paul Sizer.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Genau, und dann kamen wir natürlich auch darauf zu sprechen. Und es ist halt schon krass, weil Matthew Riccitiello ist, glaube ich, jetzt 22. Also eigentlich auch noch wirklich ein extrem junger Fahrer. Ich glaube, er hat tatsächlich letztes Jahr das weiße Trikot des besten Jungprofis bei der Vuelta gewonnen. Also auch ein Riesentalent. Und auf einmal hast du dann halt jemanden, der 19 ist und der noch besser fährt. Und dann hat halt Jimmy erzählt, dass der Matthew erzählt hat, dass der Paul halt einfach wirklich ein unfassbares Talent ist. Was ich nicht wusste, der war auch schon bei den Junioren-Weltmeister, sowohl auf der Straße als auch im Zeitfahren, als auch beim Mountainbike-Fahren. Also das muss wirklich ein absolutes Jahrhunderttalent sein. Und das war dann natürlich ganz witzig. Und das war tatsächlich auch so, dass ich dann auch gesagt habe, Jimmy, wieso bist du hier und nicht in Texas? Und dann hat er halt erzählt, dass tatsächlich nicht ausreichend Race Ranger da sind, um hier am Wochenende mit Race Ranger arbeiten zu können, dass die halt alle in Texas, / vielleicht auch Valencia sind. Und er war eh schon bei seinem Sohn in Nizza, der wohnt in Nizza, Matthew, während der Saison. Und von daher war es natürlich dann ein einfaches, ihn rüber zu ordern, quasi von Nizza nach Südafrika. Und das ist der Grund, weswegen er nicht in Texas am Start ist. Und er meinte aber auch, oh, actually, I'm glad that I'm not there. Das würde ich jetzt mal so interpretieren, dass auch für ihn das wahrscheinlich als Head Referee eine Riesenherausforderung wäre, dieses Wahnsinnsfeld da in Texas, quasi als Schiedsrichter, als Hauptschiedsrichter, das Ganze halt gut zu leiten. Also da sieht man halt auch mal die andere Seite der Medaille, dass es für die natürlich auch eine Riesenherausforderung ist. Aber es war natürlich trotzdem absurd, dass du hier in Südafrika über einen Parkplatz läufst und auf einmal siehst du halt Jimmy Riccitiello, ein US-Amerikaner, der halt hier in Südafrika ist und nicht in Texas. Aber wie gesagt, er war schon bei seinem Sohn in Nizza, deswegen haben sie ihn hier rübergezogen. Und jetzt ist er halt verantwortlich für das Rennen und macht dann gleich wahrscheinlich auch das Pro-Beating. Aber was ich mit Emi noch erzählen wollte, dann kam Moritz, die Zeit ist ja natürlich auch geflogen, diese 10 Minuten. Oder wahrscheinlich war es eine Viertelstunde. Dann kam Moritz wieder und dann habe ich mich mit Moritz die ganze Zeit unterhalten. Emi hat dann irgendwie so auf dem Bett rumgespielt und war super entspannt. Und dann meinte Moritz, ja, kann ich euch jetzt nochmal alleine lassen? Und ich, klar, wir beiden kommen doch hier klar. So. Und dann war auch alles entspannt. Und dann, du kennst die Situation auch. Und viele, viele, die schon Eltern sind, werden sich gleich sehr, sehr gut nachvollziehen können, wie ich mich fühle. Und dann haben wir so irgendwie so 2, 3 Spielsachen gehabt, dann da auf dem Bett, mit denen ich Amy beschäftigen konnte. So eine Quietsche-Giraffe und sowas alles. Und dann habe ich irgendwann gesehen am Gesichtsausdruck, wahrscheinlich realisiert sie gerade, dass Mama und Papa nicht da sind. Und dann hat sich so der Gesichtsausdruck so ein bisschen verändert. Und ich dachte, ja, ganz souverän, mach's mal so Kinderlieder an. Und dann habe ich Kinderlieder auf Spotify angemacht, die ich jetzt auch seit wahrscheinlich 6, 7 Jahren nicht mehr gehört habe. Und das ging dann auch noch so 3, 4 Minuten ging das gut. Und dann kippte das Ganze. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich bei Frieda, ich meine, so lange ist es bei dir noch nicht her, dann ist es ja so dieses... So, das ist ja noch kein Schreien am Anfang, das ist ja dann eher so ein Quengeln, so dass ja, du halt merkst, ah, jetzt sind sie nicht mehr happy. So, und dann habe ich sie in den Arm genommen und dann habe ich so, Emi, das kriegen wir alles hin, oder? Läuft alles ganz gut. Und dann wurde aber dieses Quengeln, ist dann so langsam übergegangen in Schreien.
Du hast dich selber beruhigt.
Und dann ging es los. Das kriegen wir hin, Görke. Alter Schwede, und dann ging es nicht mehr um Beruhigung von Emmy. Niki Boy, du hast es genau erkannt. Weißt du, wenn die Körperkerntemperatur sich so erhöht, der Puls erhöht sich und die Schreie des Babys werden immer lauter. Und dann bin ich ans Fenster gegangen und habe dann gesagt, Emmy, guck mal hier die Autos. Es hat dann wieder so für 10 Sekunden hat die Abwechslung funktioniert. Und dann war wirklich auf einmal, war richtig Alarm. Dann hat sie halt realisiert, Mami und Papi sind nicht mehr da. Und dann ging es richtig los. Oh, und dann wurde ich hektisch, dann wurde ich echt nervös. Dann hatte ich da ein schreiendes Baby im Arm. Dann bin ich so kurz rausgegangen, Tür direkt zum Parkplatz, die 2 sind noch nicht in Sicht. Und dann habe ich sie in den Kinderwagen gelegt und habe dann auch so dieses, weißt du, dieses Anschnallen, das vergisst du ja alles. Habe sie dann angeschnallt und dann lag sie noch zu tief und dann habe ich den Schnuller gesucht und dann wurde ich so richtig, das war wie in so einem Film, ich wurde dann direkt und dachte, um Gottes Willen, was machst du
hier? Und das überträgt sich ja immer aufs Kind, ne? Also das ist ja, je ruhiger du bist, desto besser ist es auch fürs Kind, aber ich weiß wusste genau, ich auch, wie du dich fühlst, ja.
Da war nichts mehr. Dann habe ich geschwitzt bis zum geht nicht mehr. Und dann ging die Tür auf. Und dann stand Dani mit einem riesen Lachen. Oh, dann so dieses, das dauert dann ja auch so eine Minute, bis die Kleinen sich dann beruhigen. Und dann liefen schon die Tränen runter. Und ich war fix und fertig.
Bei dir auch?
Ja, das war wirklich hart. Also das war so ein, aber danach hat sie wieder gelacht. Und heute Morgen hat Emmy mich dann auch wieder angelacht. Also ich hoffe, sie hat es vergessen.
Ja, ist ja nur, dass Mama und Papa nicht da sind.
Also, ach klar.
Ja, geil.
Ja, ja. Aber, und da habe ich nur gedacht, wenn du jetzt kein Kind hättest und das noch nie erfahren hast, dann schwitzt du voll panisch geworden. Ja, total. Nee, was wir natürlich noch kurz besprechen müssen, wenn wir uns die Starterliste des Männerrenns angucken. Da, er ist gar nicht drauf, weil er sich halt von der Liste hat nehmen lassen. Aber wir haben ja auch schon drüber geredet, als es um Texas ging, dass ich von Fred einen Anruf bekommen hatte, weil wir uns eigentlich ja total gefreut hatten. Ich meine, man muss ja sogar sagen, dass du ja sogar noch kurz im Spiel warst, als wir zu dritt darüber gesprochen haben, dass Fred in Südafrika startet nach seinem DNF, geplanten DNF in Neuseeland, dass es dann irgendwie um die Media Coverage ging, weil Tom halt nicht kann. Und da war natürlich sofort diese Feuer- und Flamme-Idee, dass du auch mitkommst und dass wir dann alle hier sind. Und ich hatte mich, bei dir ging es nicht. Aber ja, ich hatte mich dann trotzdem tierisch darauf gefreut, auch Fred hier racen zu sehen, weil das natürlich immer Spaß macht, Freunde in Anführungsstrichen auf der Strecke zu sehen und auch zu supporten. Und ja, dann hatte ich irgendwie einen Anruf vor 2 Wochen, glaube ich, oder vor 10 Tagen von Fred auf dem Telefon. Dann habe ich zurückgerufen und dann meinte er, oh, ich kann leider nicht starten. Und das war echt so eine Downsider, weil es für ihn natürlich auch wirklich eine blöde Situation ist, weil natürlich Hawaii-Quali jetzt irgendwie nochmal so ein Akt wird. Der Fokus soll auf Rot gerichtet sein, ganz klar. Und dann hatte ich dir das ja erzählt und dann meinst du ja sogar, Fred hat es aber noch nicht auf Instagram kommuniziert, also komm, reden wir im Podcast drüber. Und ich so, Alter, spinnst du? Und sie so, nee, ist doch cool, you heard it here first. Aber natürlich haben wir das nicht gemacht und das ist ja selbstverständlich.
Jetzt mal drücke ich einfach schon eher den Aufnahme-Button.
Und ich weiß es nicht genau. Nee, und das tat mir schon tatsächlich sehr leid oder tut mir auch tatsächlich sehr leid. Wir waren dann auch vorgestern Abend waren wir dann essen hier und da war dann dieses große M mit den Namen drauf und dann, das habe ich Fred auch geschickt. Ja, da stand er natürlich drauf, weil das schon länger in der Planung war. Und da habe ich ihm dann ein Foto geschickt und gesagt, Fred, guck hier, das ist schon scheiße. Und da hat er mir dann auch geschrieben, dass er tierisch FOMO hat, weil natürlich auch wirklich dieser Vibe, diese Atmosphäre hier mega sind und letztendlich muss man sagen, auch das ist wahrscheinlich Texas geschuldet, aber wenn man sich jetzt die Konstellation des Männerrennen anguckt, ist es eigentlich die Situation, die Dani hat, hätte Fred beim Männerfeld gehabt, denn ja, auch da ist es so, dass es jetzt, es hätte schlecht laufen müssen, dass er nicht einen dieser 4 Slots bekommt.
Wenn man sich das Papier anguckt, dann ist es das bis jetzt leichteste Rennen mit Abstand, um sich für Hawaii zu qualifizieren, was hier so irgendwie in den letzten Monaten abgerissen wurde. Das kann man schon sagen. Ich weiß nicht, ob es in den USA noch irgendeins gab, was wir gar nicht auf dem Schirm haben irgendwie. So, da gibt es ja 1-2 Rennen, wo du gar nicht weißt, dass es ein Pro-Rennen ist, weil du es gar nicht verfolgst oder checkst. Aber von den Rennen, die wir hier so in Europa mitbekommen und die großen Rennen, die es gibt, was Pro Series und alles, was hier europäisch oder so, Afrika schließe ich jetzt nochmal mit ein, die Rennen, wo du drauf schaust, dann ist es von der reinen Startliste erstmal das einfachste Rennen, um sich da zu qualifizieren, vor allem, weil es auch die 4 Slots gibt, 35 Männer am Start,
Exakt, aber auch da ist es so, das ist ja das, was wir auch oft sagen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, es ist halt einfach nicht mehr einfach, sich für Hawaii zu qualifizieren, denn ganz klar, die beiden Namen vorne mit der Startnummer 1 und mit der Startnummer 2, Matthew Marquardt und Jamie Riddle, da muss man jetzt sagen, die dürften auch an einem guten Tag vor Fred sein, ich meine, die haben beide schon gezeigt, was sie können, Matthew Marquardt ist Ironman Champ, Jamie Riddle war Top 10 bei der Ironman WM in Nizza, war hier letztes Jahr, glaube ich, in Südafrika Vierter war er hinter diesem super Podest mit Magnus Ditlev, Jonas Schomburg und Martin van Riel, da war Jamie Riddle Vierter, also der ist in meinen Augen auch, also diese beiden sind für mich die absoluten Top-Favoriten und wenn die jetzt vor Fred wären, wäre das nach den letzten Rennen eher normal als unnormal, kann man sagen, von den reinen Ergebnissen her. Und dann ist da noch ein Rasmus Svenningsen, da ist dann noch ein Gregory Barnaby, dann ist da noch ein Joe Skipper, Bradley Wise, der seine Karriere, glaube ich, schon so halb beendet hat, Dominique Sovia. Dann weiter hinten, das finde ich nämlich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend und da bin ich auch gespannt, ob er wirklich am Start ist. Den hast du dann vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Zettel. Peter Hemerick ist auch am Start.
Ah, doch, ja, den habe ich gesehen, da habe ich selber gedacht. Der ist irgendwie auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden in letzter Zeit, da bin ich sehr gespannt.
Und da schließt sich halt der Kreis. Also wenn es jetzt halt so ist, dass ein Matthew Marquardt und Jamie Riddle um den Sieg kämpfen. Rasmus Svenningsen hat das Ding hier vor 2 Jahren gewonnen. Da wäre jetzt auch keiner überrascht, wenn der dann irgendwie Dritter wird.
Und aber der hat schon Peter einen Kona-Slot.
Rasmus Svenningsen? Mhm. Ach so, das wusste ich jetzt nicht. Okay, aber einfach nur, Rasmus Svenningsen wird Dritter und Peter Hemerick hat ein Laufduell mit Fred und wird Vierter und Fred wird Fünfter. Ist es jetzt kein Scheißrennen für Fred? Ja. Aber ist es scheiße gelaufen, weil er halt nicht den Hawaii-Slot holt. Weißt
doch,
du, so, also.
Hätte ihn dann, wenn Sven Hissing.
Weil er, du, ja, aber du weißt, was ich meine. Also, das ist ja.
Ja,
das
nein,
ist
ja, es kann immer noch einer ein gutes Rennen haben.
Flo Angert hat den Trainer gewechselt, ist jetzt beim Coach von Magnus Ditlev und hat jetzt die Scandinavian Method und knüpft an alte Leistung an. Dann ist auch ein Flo Angert zuzutrauen und vielleicht sogar zu wünschen, dass er sich einen Hawaii-Slot holt. Auch dann wäre Fred wahrscheinlich so, dass er sagt, eigentlich müsste Flo hinter mir sein, aber wenn Flo halt an die Leistung anknüpft, die er schon mal bei der Ironman WM in St. George gezeigt hat oder auch vorher ja schon bei anderen Rennen, dann wäre das jetzt auch, also vor 4 Jahren wäre es keine Überraschung gewesen. So, und voll. Das ist halt das.
Und so ein Barnaby darfst du auch nie außen vor lassen, das ist auch ein super starker
Barnaby, ganz genau. Also der
kann auch richtig
Bradley
rennen.
Auch Bradley Wiese hat hier schon ein Rennen gezeigt, wo er um den Sieg mitgekämpft hat. Ich glaube, gewonnen hat er hier tatsächlich sein Heimrennen noch nicht. Andy Dreiz ist auch, also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Dreizy Boy 4. wird oder 5. wird und sich auch noch das Hawaii-Ticket holt, was ihm, glaube ich, unglaublich zu wünschen wäre, weil er ja letztes Jahr für Nizza qualifiziert war und dann nicht an den Start gehen konnte, weil er ja kurz vorher einen Sturz hatte. Und ich glaube, dass er offiziell auch dieses Jahr seine Karriere beenden will. Aber das wäre natürlich auch nochmal sensationell. Also ich wollte damit einfach nur sagen, das ist immer so dieses auf dem Papier, sieht es aus wie ein relativ einfaches Ding, wenn man ein Kaliber ist wie Fred, sich den Hawaii-Slot zu holen. Aber so einfach ist es dann halt doch nicht. Und dementsprechend ist auch die Entscheidung von Fred zu sagen, ich werde nicht starten, absolut nachvollziehbar. Und das ist auch etwas, also wir haben dann ja auch darüber gesprochen, dass Fred Magen-Darm hatte und das würde ich als Trainer 100% so unterschreiben, weil ich habe das ganz häufig gehabt, dass Athleten auch so in den letzten 2 Wochen oder dann unmittelbar vielleicht vor dem Wochenende, wo dann das Abschlusstraining war, die Woche vor dem Rennen, Magen-Darm haben. Es ist natürlich auch ganz klar, du bist halt maximal am Anschlag trainingsmäßig, also die höchsten Volumina sind 3-4 Wochen vor dem Rennen bis 14 Tage vor dem Rennen. Die Norweger oder Sam Laidlaw, die ziehen es dann auch immer noch in die Woche bis vor dem Rennen. Also die trainieren dann sogar in der vorletzten Woche noch sehr hochvoluminos. Jonas Schomburg wahrscheinlich auch. Also das ist the new method vielleicht. Aber in der Regel kann man sagen, in der drittletzten, viertletzten Woche wird am meisten trainiert. Und dementsprechend sind die Athleten natürlich anfällig. Und das Immunsystem ist absolut am Anschlag. Und wenn du dann natürlich einfach nur einen falschen Handschlag gibst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hast du dir eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Das ist einer der Gründe, weswegen halt auch viele der Top-Athleten dann kurz vorm Start doch nochmal eben so einen Bug auffangen. Oder auch bei Magnus Ditlev, man hat es jetzt gesehen, können wir kurz auch nochmal aufnehmen, weil wir ja gesagt haben, wir sind extrem entspannt, gespannt, was er zeigt in Texas. Er ist raus, hat nicht pfeiferisches Drüsenfieber, sondern Gürtelrose. Was auch ein klassisches Phänomen ist, wenn du halt extrem hart am Anschlag bist und dann halt übertreibst, diese 2-3% die Schraube überdrehst. Bei vielen auch ist es hier Herpes, Lippenherpes. Also wenn du Athleten siehst vorm Start, die schon so den Ansatz von Lippenherpes haben, ist eigentlich auch immer kein gutes Zeichen. Da weißt du auch, okay, das Immunsystem ist eigentlich schon drüber. Und das ist halt einer der Gründe, weswegen die Athleten dann sehr schnell solche Sachen auffangen. Und beim Magen-Darm ist es dann wirklich so, selbst wenn es jetzt nur 1-2 Tage sind, eine Woche vor dem Rennen bei Fred
war. Fred hat ja 8 Kilo verloren, ne? Also
exakt, das war heftiger. Exakt, aber es war ja auch weiter weg. Aber trotzdem, selbst wenn es nur ein normaler, klassischer Magen-Darm-Infekt ist, sagen wir mal, du isst was Falsches und verbringst eine Nacht auf dem Klo und es kommt oben und unten raus, auf gut Deutsch, kannst du eigentlich sagen, das Rennen macht keinen Sinn. Also ich habe das selber mal erlebt, damals. Da bin ich die Woche vorher noch bei einer olympischen Distanz gestartet und das Wasser war gekippt. Weißt du, da war Blaualgen und dann habe ich halt auch am Dienstag, Mittwoch auf dem Klo verbracht. Habe dann doch gedacht, ey, du hast so super Form. Ich habe das Rennen damals, glaube ich, auch gewonnen. Das war Deutsche Meisterschaft dann in Kulmbach auf der langen Distanz. Das war so Ende der 90er Jahre immer die Langdistanz-DM. Und habe gedacht, nee, du bist in so super Form. Du musst da starten. Du kannst da aufs Treppchen kommen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und bei Athleten hatte ich das auch häufig.
Geil, wann war das? Weißt du, wann das war?
Oh, das muss... Ja, vermutlich war es Ende der 90er oder Anfang der 2000er.
Ah, also okay, doch so früh.
Das schon sehr, sehr, sehr lange her. Da war 3 Jahre hintereinander, war da die deutsche Langdistanzmeisterschaft in Kulmbach.
Ja, ich bin da nämlich auch mal gestartet. DM in Mönchshof, Triathlon in Kulmbach.
Ja, genau.
DM und da hatte ich meine erste Dopingkontrolle.
In der Brauerei.
Ja, da war Ziel am See, glaube ich, irgendwo.
Ja, aber da war, glaube ich, auch diese Brauerei.
Kann auch sein. Ja, doch, doch, stimmt. Ja, ja, ja.
Es war, ist es der Trebgaster Badesee? Ich glaube,
Trebgaster Badesee, genau.
Ja, siehst du?
Das war meine erste Mitteldistanz.
Meine erste Mitteldistanz. Der alte Zopfenpflücker.
Geil. Kannst du mal
ja,
sehen.
Ja, genau. Nee, das war Deutsche Meisterschaft Langdistanz, glaube ich. Aber egal, auf jeden Fall. Und auch aus den Erfahrungen der Profiathleten muss ich einfach sagen, in dem Moment, wo du ja vermutlich 14 Tage vorher, wenn es wirklich ein einfacher Magen-Darm-Infekt ist, dann ist es wahrscheinlich in der vorletzten Woche noch okay. Aber wenn du in den letzten 8 Tagen, 9 Tagen einen Magen-Darm-Infekt hast, dann bist du halt einfach so leer im wahrsten Sinne des Wortes, deine ganzen Mikronährstoffe sind ausgespült und du hast einfach nicht die Möglichkeit, die Energie wieder reinzubekommen und dann macht es halt keinen Sinn. Und das ist für Fred, tut es mir wirklich tierisch leid, also einmal ganz egoistisch, weil er nicht hier ist. Es hätte mich einfach riesig gefreut, ihn im Rennen zu sehen und auch die Tage vorher zu sehen. Aber für ihn ist es natürlich super bitter, weil realistisch jetzt vor Rot noch eine Hawaii-Quali zu holen, macht keinen Sinn. Also könnte beim Ironman Lanzarote starten, was natürlich dann die Rotvorbereitung massiv beeinflussen würde. Und da ist er auch wirklich wieder Profi genug und hat auch ein zu gutes Team um sich herum, als dass er sagt, nee, ich konzentriere mich jetzt voll auf Rot, Rotvorbereitung, was natürlich total Sinn macht. Werdet ihr mit Sicherheit dann auch im Podcast nochmal drüber sprechen. Aber was dann halt Hawaii anbelangt, ist dann natürlich schon wirklich eng. Wo man dann halt auch sagen, muss, ich glaube, du kannst tatsächlich danach noch, ich weiß gar nicht, ob Kopenhagen oder Kalmar.
Also ich glaube, ja, oder, stimmt. Stimmt.
Also das sind tatsächlich auch
die letzten Rennen. Sonst hätte ich ihn schon zu Lanzarote noch gepusht im Podcast, weil ich würde ihn da gerne racen sehen. Aber nein,
auf Lanzarote oder in?
Ich würde ihn, also Lanzarote.
Freds Rennen. Voll.
Glaube ich auch.
Wenn ich daran denke, wie er mich hat Famara hoch kaputt gefahren.
Das ist jetzt nicht schwer, aber gut.
I know. Das war deswegen.
Nee, das macht ja, wenn er sagt, rot all in und will da ein gutes Rennen machen, macht es ja überhaupt keinen Sinn, das jetzt mit der heißen Nadel zu stricken. Das wäre genau dieses Ding wieder, dann machst du gar kein geiles Rennen der Saison, war alles nur irgendwie
exakt.
Weißt du, Neuseeland war schon halb geile Vorbereitung. Südafrika, das hätte jetzt noch passen können, weil er ist früh genug rausgehen kann, dann drüber ziehen. Aber wenn du dann jetzt noch irgendwie so eine geschusterte bis Lanzarote Vorbereitung machst und dann wieder eine geschusterte bis Rot, und also was passiert dann? Was machst du mit der Saison? Ich meine,
voll.
Ist sauschwer. Das ist ja auch wieder ein geiles Beispiel, reden wir oft drüber, aber diese Langdistanz-Saison für einen Profi, wenn da nicht alles läuft wie geplant, hast du halt ein Problem. So, dann musst du halt auf was verzichten. Du kriegst keine optimale Saison mehr hin. Dann, und ich glaube, die einzig richtige Entscheidung, die er jetzt auch trifft, ist dann zu sagen, ey, jetzt richtig gut für Rot vorbereiten und da alles, was ich drin habe, im Tank raushauen. Und dann gucke ich, was danach noch bei so einem Rennen in Kopenhagen, Kalmar oder sowas geht. Und entweder klappt dann da die Hawaii-Vorbereitung und ich kann es machen. Oder wenn es da nicht funktioniert, dann nehme ich mir nochmal ein ganz spätes Rennen und hole mir dann hoffentlich schon fürs Jahr drauf die Kona-Quali. Und Kona ist dann eben ohne mich. Aber ich habe wenigstens einen richtig guten Shot in der Saison für ein richtig geiles Rennen und bereite mich dass man da steht und sagt, ich bin auch top vorbereitet. So, und nicht dieses so, ja, mal gucken, hat schon gepasst, die Vorbereitung. So, weil das ist halt, wir haben es eben gesagt, auch mit Dani, selbst wenn du auf dem Papier guckst oder jetzt Starterfeld, Männer, Frauen, Südafrika, auf dem Papier sieht es dann so aus wie die leichteste Kona-Quali. Weißt du, wie du hast gesagt, so eine Daisy Davis, lass dann noch zwei weitere einen raushauen, weil die super gut trainiert haben das letzte Dreivierteljahr, letzte halbe Jahr. Dann ist es auf einmal schon nicht mehr so einfach und die Felder werden überall dichter und es gibt sehr wenig einfache Rennen. Ich meine, wir sprechen jetzt hier in Südafrika, dass wir sagen, ja, das ist auf dem Papier das einfachste Rennen. Vor ein paar Jahren wäre das ein super besetztes Rennen gewesen. Von daher ist es einfach so, dass, ich meine, da stehen Ironman Champs auf der Startliste, ne? Das ist kein Fallobst, sondern das sind Leute, die Ironmans gewonnen haben schon. Und da spricht man dann davon, so, ja, das ist vom Papier her die einfachste Liste, weil halt die Superstars nicht da sind, wie ein Ditlev, wie ein Blumenfeld, wie ein Martin van Riel, wie ein Jelle Gehens und so weiter, die einfach dominieren, wie ein Schombi. Und das muss einem, glaube ich, so ein bisschen auch klar werden, wo man immer sagt, ja, dann mach doch dies oder mach doch das und schieb's noch schnell ein. Das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr, sondern du musst, wenn du irgendwie ein Rennen seriös vorne mitbestreiten willst, musst du dein A-Game irgendwie an die Startlinie stellen. Alles andere macht keinen Sinn. Und da auch wieder dieses Beispiel Magnus Ditlev, der es dann schon wieder überzogen hat anscheinend. Also ich meine, wir haben da im letzten Jahr im Podcast schon drüber geredet, wo er auch da ewig lang in der Höhe war. Und jetzt, ich habe auch ein Foto gesehen wieder oder Videos, wo er in der Höhe wieder dann noch Höhe plus Heat Training, wahrscheinlich wollte er irgendwas ausgleichen, weil er nicht laufen konnte, hat noch mehr auf dem Rad gemacht, hat noch irgendwie mehr Hitze dazu genommen oder was auch immer. Und auf einmal kippt das Ding. Und ich meine, wenn du Gürtelrose hast, dann ist schon richtig was gekippt, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das einfach mal so eben passiert. Und da sieht man eben, das ist so, ja, der, wie sagst du so schön, zwischen Vollidiot und Superstar sind es nur Millimeter. da sind die Millimeter halt leider auf die falsche Seite gekippt. Und leider trifft es auch wieder einen Athleten, der einfach so ein harter Arbeiter ist und der so unfassbar sympathisch ist. Also ich mag diesen Athleten Magnus Ditlev einfach super gern. Ich bin einfach richtig großer Fan von ihm, weil er so, der ist halt einfach so ruhig still, der lässt seine Ergebnisse eigentlich für ihn sprechen und ist nicht so irgendwie der größte Showman oder sonst was, sondern seine Show ist halt der Race Day. Und das finde ich halt geil. Und das ist super schade, dass wir ihn dann in Texas nicht racen sehen, weil der, ja, tut mir richtig leid für ihn.
Nee, super, also exakt wie du gesagt hast und auch ganz spannend, weil wir haben ja, du hattest es gesagt, dass du mit Stati darüber geredet hast, dass das vielleicht tatsächlich jetzt auch der Preis ist, als wir um die Knieverletzungen geredet haben von Magnus Ditlev, den du halt für dieses extrem hohe Volumen in den dann doch recht jungen Jahren auch zahlen musst. Und da haben wir ja die Diskussion geführt, auch über das viel zitierte Zeitfenster, was Hell on Wheels angesprochen hat, dass jeder Athlet halt sein Zeitfenster hat und ob man versuchen sollte, dann halt auf das Zeitfenster so einzuprügeln, dass man halt diese 3, 4, 5 Jahre maximal nutzt und das Maximale rausholt, was bei Magnus Ditlev jetzt ja wirklich einfach herausragende Resultate sind. Ich meine, über Rot brauchen wir gar nicht zu sprechen. Er hat hier letztes Jahr Südafrika gewonnen, hat, glaube ich, andere Rennen auch schon dominiert und ist auf Hawaii Zweiter geworden, war Dritter bei der WM in Nizza. Also der hat ja eine unglaubliche Palmarès, aber er ist halt auch noch ganz jung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass er nicht zurückkommt, dann war es ja trotzdem eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere. Und die Frage ist, wenn er weniger trainiert hätte, hätte er vermutlich diese Erfolge nicht erzielt. Aber er hätte vielleicht eine längere Karriere, die aber dann halt nicht mit diesen Top-Resultaten resultiert. Also wir haben ja schon oft, das ist halt super spannend, also da auch wirklich, auch als Coach natürlich, es geht ja auch darum, was mute ich meinen Athleten zu? Also versuche ich sie langsam aufzubauen mit dem Ergebnis, dass sie dann vielleicht irgendwann mal ein gutes Rennen haben, aber die Konkurrenz halt die ganze Zeit immer so diesen einen Schritt voraus ist.
Die 3% halt noch fehlen oder 3 bis 5.
Exakt. Also es ist ein super, super spannendes Thema tatsächlich.
Ja, es aber, ist halt auch so Texas, ne, wenn man mal drüber spricht. Es gibt 4 Plätze, das heißt so, oder nee, 6 Plätze, das heißt der 7. Platz ist dann schon so, ja, wenn du dann 7. wirst bei so Rennen, in dem Feld ist es einfach ein krankes Ergebnis, ein kranker Erfolg, also auf der Weltbühne bei allen Superstars, aber das bringt dir halt nichts. So gar nichts. Du findest keine Beachtung, Das interessiert keinen Sponsor, das interessiert kein Magazin, du stehst in der Ergebnisliste auf 7, du wirst als Erster überlesen, weil kein Kona Qualified mehr dahinter steht. Du hast keinen Platz für Kona schon sicher und kannst dann den Rest der Saison so gestalten, wie du möchtest. Und das ist ja, mehr Leuten geht es ja so als anders. Und man muss eigentlich, oder auch spannend ist ja vor dem Gesichtspunkt auch, warum sehen die Startlisten so aus, wie sie jetzt aussehen? Also ich glaube, für viele Athleten wäre es sogar cleverer gewesen, Südafrika zu starten und auf die 4 Plätze zu gehen, anstatt in Texas auf die 6, wo aber klar war, was da für ein Feld zusammenkommt irgendwie. Das ist ja auch so ein Ding, wo man nochmal mit einem Profi drüber reden. Können wir mit Strati mal drüber reden, nach dem Rennen?
Reden wir mit Strati drüber, genau.
Und auch Jonas Hoffmann ist zum Beispiel für mich auch so ein Kandidat. Wieso macht der Oceanside und Texas? Weil das ist ja auch enorme Kosten. Und wieso macht er nicht Südafrika, wo in der Liste mit der Leistung, die er jetzt in Oceanside gebracht hat, könnte man ja sagen, gehört er auf jeden Fall mit zum Favoritenkreis, dass er ganz, ganz vorne irgendwie Podium macht oder auf jeden Fall die Kona-Quali holen könnte. So, und also es gibt da ja, glaube ich, kein richtig und kein falsch, weil vielleicht haust du ja auch in Texas einen raus in dem Feld, dann ist es natürlich noch viel, viel mehr wert. Und das will natürlich jeder Profi sich auch mit den Besten der Welt messen. Das ist ja auch total verständlich, aber das ist einfach, ja, geht bei dir der Alarm los hier, oder was?
Nee, ich habe auch gerade, ich weiß auch nicht, ich hoffe nicht, dass es irgendwie Feueralarm ist oder so, aber ich bin direkt, ich kann auch über den Balkon raus, beziehungsweise über den Garten.
Aber ach so, bist du untergeschossen.
Also es ist auf jeden Fall irgendwo draußen. Ich hoffe nicht, dass jetzt
hier okay, gleich was draußen passiert.
Aber die Aufnahme, also hier ist es nicht. Die Aufnahme ist aber noch okay. Also, nee, ja, aber
hören, ich höre ein bisschen die Glocke klingeln.
Jetzt ist
aber,
vorbei. Jetzt ist vorbei.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Nee, aber was du gesagt hast.
War nur euer Mietwagen.
Nee, absolut bin ich bei dir. Und ich finde, das geht auch gar nicht. Also klar, vermutlich ist es die Pro-Series. Dass man halt einfach, dass ich jetzt den Jonas sagt und Südafrika
klar,
ist halt
Punkte sammeln dafür,
Bestandteil
logisch.
Der Pro-Series. Also macht es halt schon Sinn. Trotzdem bin ich 100% bei dir und müssen wir definitiv dann auch Strati fragen, weil wir abgesprochen haben, dass wir nach Texas mit ihm einen Podcast aufnehmen. In der Verfassung, in der du, so wie du es beschrieben hast, also du wirst beispielsweise jetzt einer, egal welcher, wird 8., 9., 10. in Texas, kriegt dann auch okay Preisgeld, holt die Hawaii-Quali. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit der Leistung hier auf dem Treppchen gestanden hätte oder vielleicht sogar das Ding gewonnen hätte, ist natürlich viel, viel größer. So, und ein Sieg oder ein Podestplatz bei, es ist Continental Championship, also wenn du das Ding hier gewinnst, gewinnst du $25.000. Also es ist jetzt auch nicht gerade so, dass du da irgendwie mit wenig Kohle ausgehst, also was halt auch das Pro-Ranking anbelangt, die Pro-Series. Definitiv würde ich auch immer sagen, starte in Südafrika. Du hast viel weniger Aufwand, logistisch, finanziell gesehen und du hast halt eine Aufmerksamkeit. Also du bist halt im besten Fall Ironman-Champ und hast ein Kontinentalrennen gewonnen. Also das ist, ja, aber gut, wird spannend sein, das zu hören. Was ich noch zu Magnus Ditlev sagen wollte, weil ich mich erinnere, dass tatsächlich Thomas Hellriegel, ich habe über das Jahr nachgedacht, ich komme aber nicht mehr drauf. Ich glaube, es war sicher nicht in dem Jahr seines Sieges. 97, ich meine, es war irgendwie in einem der Jahre davor, dass Thomas tatsächlich auch mal sich sehr, sehr hart auf Rot vorbereitet hat. Damals gab es Frankfurt nicht, da war der Ironman in Rot. Und Thomas hat sich auf Rot vorbereitet und hat im Training auch übertrieben und konnte aus genau dem Grund, den jetzt Magnus Ditlev hatte, Gürtelrose, nicht in Rot starten. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine relativ dankbare Krankheit ist, weil dein Immunsystem ja so im Arsch ist, dass du tatsächlich nicht trainieren kannst. Weißt du, wenn du eine Knieverletzung hast, dann sagst du halt, okay, ich fahre jetzt noch mehr Rad und ich schwimme noch mehr. So, und das heißt, du kannst dein Immunsystem immer noch absolut ans Limit bringen. Wenn du aber halt vom Immunsystem her so unten bist, dass du nicht trainieren kannst, bist du ja wirklich gezwungen, Pause zu machen. Und ich weiß, dass es bei Thomas so war, dass Thomas dann in Rot nicht starten konnte, wirklich lange pausieren musste, der Körper gezwungen war, zur Ruhe zu kommen. Und dann hat er sich vorbereitet, ich meine, und wollte aber noch ein Rennen machen vor Hawaii und hat Kanada gemacht und hat dann, ich glaube, 4 oder 5 Wochen vor Hawaii Kanada gemacht und hat eigentlich gesagt, dass das beste Rennen seiner Karriere war. Ich glaube, im Nachhinein hat er mir mal erzählt, dass er da tatsächlich noch besser war, sich noch besser gefühlt hat, noch fitter war als damals, als bei seinem Hawaii-Sieg. Und ist dann, ich glaube, es war 96 vielleicht vor seinem zweiten Platz auf Hawaii, wo er von Dirk van Dierde überlaufen wurde. Aber ist letztendlich auch völlig egal. Fakt ist, ich glaube, dass es tatsächlich für Magnus Ditlev eine Chance sein kann, diese Gürtelrose, weil er jetzt einfach gezwungen ist, Pause zu machen. Und wirklich gezwungen ist, Luft an seinen Körper ranzulassen. Er hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt sich auf irgendeine der drei Disziplinen zu trainieren, sondern er muss jetzt wirklich dafür sorgen, dass er halt zur Ruhe kommt, dass das Immunsystem sich wieder aufbaut. Und vielleicht ist das eine Chance, dass er dann tatsächlich im Sommer wirklich sehr, sehr fit ist, dass er dann vermutlich wird es dann ja auf irgendwie so ein Rennen wie Frankfurt hinauslaufen. Er muss die Quali ja noch holen für Hawaii. Und wer weiß, vielleicht ist er dann in Frankfurt bei 95% und dann in Kona wieder bei 100%. Also manchmal ist ja sowas, was in der Situation dann wirklich als Worst-Case-Szenario dargestellt wird, im Long-Term, im Big-Picture dann wieder ein Glücksmoment und dass es dafür gesorgt hat, dass er dann vielleicht wieder zur Ruhe kommt. Also jetzt ist es super fies und ich bin 100% bei dir. Auch ich finde ja, das ist ein mega sympathischer Athlet, einfach ein cooler Typ. Habe immer noch das Bild vor Augen, wie er sich in Kona über diesen zweiten Platz hinter Patrick gefreut hat, wo er sich wirklich als Champ gefühlt hat und das einfach wahnsinnig beeindruckend zu sehen war, wie er sich von diesem, ja, ich meine, die letzten 1,5 Stunden beim Radfahren ging nichts und dann hat er sich wirklich so reingearbeitet in diesen Marathon und das auf so einem brutalen Rennen wie in Kona. Also wirklich geiler Typ einfach und das wäre ihm wirklich zu wünschen. Und vielleicht ist das ja auch die Chance. Also insofern, ich glaube, das wäre dann ein bisschen, Nicky Boy, hast du Paris-Roubaix gesehen?
Was ist das für eine Frage? Wout
van Aert. Alter
Schwede. Was für eine Frage?
Also ich habe wirklich...
Habe ich natürlich gesehen und ich habe mich tierisch für Wout gefreut, weil er oftmals der ist, der dann irgendwie zweiter, dritter irgendwas ist, aber die ganz großen Dinger dann doch nicht abgeschossen hat, sondern dann Tadej, Mathieu, Mats Pedersen, was auch immer, wer dann oftmals vor ihm ist oder auch so eine tragische Figur, wo dann da drei Jumbo-Fahrer auf die Startlinie gehen und der EF-Rider mit Nielsen Paulus ihn absprintet, obwohl er eigentlich auf Papier der Stärkste ist und alle für ihn einen Sprint-Train angefahren haben. Also so, ich mag den Typen unfassbar gerne, ich bin ein Wout-Fan dass er Paris-Roubaix gewonnen hat, war einfach so geil und vor allem auch wie bei diesem Rennen, ne? Dass er halt diese Attacke gesetzt hat, wo sich dann auch nur Tadej eben hinterherfahren könnte, wo das Feld final gesprengt wurde. Und dann war mir eigentlich klar, okay, wenn er mit Tadej ins Velodrom biegt, dann müsste eigentlich, wenn nichts komplett falsch läuft, Wout gewinnen, weil er einfach natürlich der deutlich stärkere Sprinter ist. Ich meine, Pogi hat es im Interview auch gesagt, der hat auf der Champs-Élysées gewonnen.
Ja.
Ja, das ist einfach, wer Wout kennt oder auch schon Sprints von ihm gesehen hat, der weiß ja, was er da drauf hat. Und das wusste auch Pogi. Aber es war ein unfassbares Rennen. Aber lass uns, bevor wir abschweifen jetzt zu Radsport sonst was, ich habe noch zwei Themen. Einmal müssen wir Südafrika fertig machen. Tippen wir Podium oder lassen wir es einfach offen?
Lass uns das Männerpodium tippen, Frauenpodium nicht.
Da bist du befangen, ne? Okay, das ist zu heiß.
Das kann ich nicht machen.
Okay, soll ich das tippen?
Du fängst an.
Nee, soll ich das Frauenpodium tippen?
Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Weil das ist eine geile Idee.
Ich habe das schon durchklingen lassen. Ich kann halt wirklich, was du jetzt eben gesagt hast, diese Daisy Davies gar nicht einschätzen. Da hast du mir jetzt so ein bisschen Angst vorgemacht. Wenn ich das jetzt einfach hier im Podcast komplett ausblende, weil ich die nicht auf dem Schirm habe, dann habe ich das schon gesagt. Dann würde ich halt sagen, Dani gewinnt vor Laura Jansen. Und dann nehme ich Daisy Davies.
Okay. Gut.
Jetzt lässt das unkommentiert. Ja. Wir schauen einfach mal. Bei den Männern. ich sag, Matthew Marquardt macht's.
Witzig. Sind wir uns einer Meinung?
Ja? Sind witzig. Wir uns, krass. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Meinung. Du nimmst Jamie Riddle.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass Jamie Riddle zu sehr, ich weiß nicht, ob du ihn folgst, so ein klein bisschen auf Social Media, auf Instagram. Mhm. Er ist ja echt ein cooler Typ. Und ich glaube, der hat ein bisschen sich zu viel auf Social konzentriert. Und ich glaube auch tatsächlich, dieser Druck als Südafrikaner hier zu gewinnen, ich meine, das verleiht natürlich absolute Flügel. Und er ist, würde ich auch sagen, vom Papier her würde ich ihn auch stärker einschätzen als Matthew Marquardt, eben auch so diese Euphorie, junger Athlet, war bei Olympia dabei, war in Nizza in den Top 10 bei der Ironman WM, hat jetzt seine Leidenschaft gefunden, hat irgendwie ein super Feedback auch auf Social Media, ist ein, glaube ich, guter Typ. Aber ich glaube, das war tatsächlich ein klein bisschen zu viel. Deswegen glaube ich, dass ich da auch Matthew Marquardt vor Jamie Riddle setzen würde. Deswegen bin ich da auch bei dir, weil Matthew Marquardt ist einfach ein krasser Typ. Also der hat ja, ich weiß nicht, ob viele Fans werden das vor Augen haben, wie ein Superschwimmer ja schon zweimal Rennen gewonnen hat, nachdem er in T1 ja schon Kämpfe hatte. Also ich glaube, einmal war es beim Ironman Australia oder Western Australia, wo er gewonnen hat und wo er wirklich als Erster aus dem Wasser raus ist und dann, glaube ich, 3 oder 4 Minuten mit Kämpfen zu tun hatte. Und ich glaube, es war mal beim Ironman Lake Placid oder so, war es ganz genauso. Da war es, glaube ich, in T2. Und der Typ ist die absolute Maschine. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Zweikampf wird zwischen Matthew Marquardt und Jamie Riddle, den aber Matthew Marquardt meiner Meinung nach gewinnt.
Finde ich spannend, weil ich würde auch Jamie Riddle auf 2 setzen und 3 wäre für mich Gregory Barnaby.
Ja, 3 ist super, super schwer, finde ich, das zu sagen. Ich glaube tatsächlich Peter Hemerick. Ich glaube tatsächlich,
dass der Comeback alte des Mann, belgischen Oldies.
Genau, dass der alte Mann, ich weiß gar nicht, ob er schon so alt ist. Ich glaube, er ist gar nicht so alt. Natürlich ist er jetzt nicht mehr Mitte 20, aber ich glaube, Peter Hemerick, ich schätze mal, der ist ja so 34, 35 ist, was ja für die Langdistanz
36,
noch ein Alt.
36.
Ja, guck mal. Ja, ja. So alt ist er noch nicht. Also, den tippe ich tatsächlich auf Platz 3. Und dann aus purem Egoismus, weil er eben auch mit Dani und Laura schwimmen war und er halt einfach so ein unfassbar netter Typ ist und ihm das einfach zu wünschen wäre, Vierter oder Fünfter wird Andi Dreiz und holt sich nochmal einen Kona-Slot.
Sehr geil. Und dann können wir noch, wir haben unseren Joker noch wieder. Die Idee fand ich ganz gut. Stimmt. Von diesem Joker von letzter Woche. Und mein Joker ist mit neuem Trainer Florian Angert.
100%. Definitiv. Dänische Methode.
Wir sind uns heute einig. Wir sind uns heute einig.
Wir sind uns einig. Ja, nicht beim Frauenrennen. Ich habe ja nichts gesagt, aber beim Frauenrennen hätte ich auf
Jetzt
Platz 3.
Jetzt hast du was gesagt.
Platz 3. Ich tippe Platz 3 beim Frauenrennen oder Joker ist Rieke Güber. Weil die wirklich. Ja, die ist super stark vorbereitet. Die ist auch geil vom Kopf her richtig gut davor. Die hat seit Hawaii wirklich den Fuß auskurieren können, hat richtig gut trainiert. Wäre ja auch zu wünschen. Und die tippe ich auf jeden Fall auf den Kronaslot.
Ah, das wäre mega geil.
Das ist mein Joker im Frauenrennen.
Das wäre mega cool. Sehr gut, dann haben wir das abgeschlossen. Und dann noch auch super interessant aus deutscher Sicht zu verfolgen. Gleiches Wochenende, Ironman 73 Valencia findet statt. Und einfach aus deutscher Sicht bei den Frauen, Dani Kleiser und Lena Meissner am Start. Und bei den Männern, Johannes Vogel und Lasse Nygaard-Priester. Nick Emde, Fabi Kraft. Also da ist einiges geboten und Sam Laidlow am Start bei den Männern.
Oh, krass. Aber wirklich am Start oder?
Keine Ahnung, steht auf der Startliste jetzt noch.
Steht auf der Startliste.
Normal krass. Lassen sie sich ja mittlerweile runternehmen, die Profis, wenn sie nicht starten. Hannes Butter ist noch dabei. Also da ist einiges geboten in Valencia. Männer sowie Frauenrennen auch. Also da ist... Ich hatte das Rennen so, ich wusste, wer so ungefähr startet, aber dann habe ich die Startliste aufgemacht und gedacht, Alter, das ist noch krasser besetzt, als ich gedacht hätte.
Voll, also absolut, definitiv ein richtig starkes Rennen, auch nicht zu verachten.
Oh, Willi Hirsch auch noch.
Ich wollte gerade sagen, Willi Hirsch definitiv und auch Nick Heldorn, der ja auch schon verdammt viele gute Rennen gemacht hat, jetzt vielleicht auch im letzten Jahr nicht mehr ganz so auf der Pfanne war wie in den Jahren davor. Wo man auch nicht weiß, aus welchen Gründen, ob er irgendwie verletzt war, krank war oder was auch immer. Aber das ist schon krass, was man dann halt einfach auch dafür für Namen findet. Und natürlich Valencia in den letzten Jahren tatsächlich auch in deutscher Hand, ne? Muss man halt auch mal so ein bisschen sagen.
Johannes Vogel also letztes Jahr.
Genau, im Jahr davor Strati doch, oder?
Nee. Ist er Zweiter geworden. Strati Zweiter hinter dem Franzosen. Paillet? Nicht Pierre Lecor.
Paillet
ist Luxemburger.
Ja, Entschuldigung. Klingt ja auch so komplett anders. Paillet, Luxemburger oder Franzose. Wie so ein US-Amerikaner, Dänemark, Schweden.
Leo Béger. Ach, Mann.
Béger, ja, auch extrem. Auch extrem
und dann
starkes
Zielsprint, Schaufler gegen Strati.
Stimmt.
Was er dann das Jahr drauf. Gewonnen, Johannes Vogel. Und jetzt, ich bin gespannt, ob Sam Laidlow wirklich am Start steht, weil das ist natürlich krass. Fabi Kraft, Lasse Nygaard-Priester, Sam Laidlow, Johannes Vogel, spannend. Richtig geil. Und bei den Frauen genauso eben. Marjolaine Pierre noch am Start, Kadi Kiowa, also da bin ich auch gespannt, wie Dani Kleiser wieder drauf sein wird. Lena, bin ich auch super gespannt. Auch das erste Rennen der Saison. Die hat gestern in die Story gepostet, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Sie wollte ja schon PTO Australien starten, aber da kam ja der Krieg eben Iran im Weg und ihr Flug und alles wurde gecancelt und es gab dann irgendwie keine vernünftige Option mehr rüber zu kommen, so kurzfristig, dass sie.
Sehr teuer über Singapur.
Super krass teuer, es hätte sich einfach nicht mehr gelohnt.
5.000 Euro oder so.
Nee, mehr. Sogar noch mehr.
Und egal, jetzt? Es war teuer.
Lufthansa-Streik, auf jeden Fall wurde ihr Flight gestern wieder gecancelt. Also zwei Rennen, zwei gecancelte Flüge. Und sie hatte jetzt nur Stress irgendwie, dass sie heute noch hinkommt. Ich habe es noch gar nicht mit ihr geschrieben, ob sie jetzt schon da ist oder ob es erst später heute Abend wird. Also auch so ein bisschen das Flugpech auf ihrer Seite bis jetzt die Saison. Hoffentlich kommt sie heute gut an, dass sie dann noch irgendwie runterkommen kann. Dann morgen... irgendwie Check-in und alles und dann ist Race Day. Und manchmal ist sowas ja gar nicht schlecht. Dann kannst du diesen ganzen Frust und dieses Generve irgendwie auf dem Racecourse lassen und dann
vor allem
mal die Wut rauslassen.
Und du hast auch überhaupt keine Möglichkeit, dir Gedanken zu machen, weil du überhaupt keine Zeit hast, dir Gedanken zu machen.
Ja.
Du stehst dann manchmal so komplett erschöpft am Start, aber bist halt einfach total glücklich. dass du überhaupt am Start stehst, ganz genau. Ja. Und hast dann noch so Gedanken irgendwie, habe ich Gels eingepackt, habe ich meine Luft aufgepumpt, also so völlig absurde Sachen, die du sonst natürlich 20 Mal überprüfst, aber du hast nicht die Zeit. Und genau wie du sagst, manchmal ist es dann so, dass du dann das Rennen deines Lebens hast, weil du halt einfach gar keine Gedanken hattest, die gar keine Zeit hattest, dir Gedanken zu machen und halt einfach so happy bist, dass du am Start stehst und hinterher denkst du, sollte ich jedes Mal so machen, aber das macht
ja, wo du sonst anfängst, sechsmal hin und her zu überlegen, mache ich meinen Helm auf die Extensions oder hänge ich ihn an die Basebar
voll,
und das sechsmal umlegst und auch den ganz Luftdruck genau. Nochmal ein Bar ablässt und hinten nochmal ein Bar, 0,1 Bar ablässt und 0,1 Bar drauf machst, wo du jetzt wahrscheinlich das Ding gar nicht mehr
für die Radschuhe.
Einfach Baumeln aus dem Boden, Karton hinstellen.
Scheißegal, genau so. Und dann kommen halt manchmal gute Rennen. Und ich meine auch tatsächlich bei Lena, weil sie war ja zu Gast bei Dani im Podcast und da war ich ja auch dabei im Mikro. Und sie ist jetzt, glaube ich, auch gerade in ihrer Laborwoche. Ich glaube, sie muss jetzt gerade 4 oder 6 Wochen im Labor von, ich glaube, 8 bis 16 Uhr muss sie im Labor stehen. Und das ist natürlich auch suboptimale Zeit für einen Profiathleten, aber manchmal sind das ja so die Karten, die dann ganz gut sind und es funktioniert doch. Und ja, spannend. Aber was ich noch sagen wollte zu Wout, ich wollte eigentlich gar nicht, also klar, Paris-Roubaix war das eine, ich brauche mir gar nicht drüber zu reden, worüber wir aber reden müssen oder was ich ansprechen wollte und das finde ich eigentlich das, was so schön ist. Du warst ja nicht der Einzige, der sich für Wout van Aert gefreut hat.
Oh, ja.
Gefühlt hat sich ja wirklich die komplette Bubble, Ausdauersport-Bubble für Wout van Aert gefreut. Also es war ja wirklich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Sieg gesehen habe, der von so vielen unterschiedlichen Leuten so positiv betrachtet wird und so unzählige Reels natürlich von allen Sponsoren, von allen Influencern, von jedem, der irgendwas mit Radsport zu tun hat. Ich glaube, es war wirklich, ja, der Erfolg, kaum jemand hat sich nicht gefreut für Wout oder vielleicht gibt es überhaupt keinen, der sich für Wout gefreut hat. Und Sam Laidlaw hatte da wirklich einen ganz coolen Post gemacht in seiner Story und das konnte ich so 100% nachvollziehen, weil mir ging es genauso. Ich bin selber Rad gefahren an dem Tag, weil ich wollte nicht wie Flandern-Rundfahrt 2,5 Stunden vorm Fernseher hängen. Also ich habe angemacht und da war gerade dieser Platten von Pogi, so 100 Kilometer vorm Ziel und war jetzt so, okay, was machst du jetzt? Sitzt du jetzt noch 2 Stunden vorm Fernseher oder fährst du selber noch? Habe ich gesagt, okay, komm, du bist hier echt so ein Couch-Potato, du gehst jetzt selber aufs Rad. Und habe das dann aber so gemacht, dass ich habe dann auch so ein paar WhatsAppen bekommen und hatte vorher auch schon mit ein paar Buddies geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir auch geschrieben hatten, was es wieder für ein spannendes Rennen ist. Und mir war klar, irgendeiner hat mir geschrieben, wer jetzt gewonnen hat. Und bin dann gekommen, hat das gleich so weggedrückt, dass ich es nicht gesehen habe, habe auch kein Social Media aufgemacht, habe geduscht und habe dann einfach wieder den Rechner hochgeknappt, um bei Discovery da weiter zu gucken, wo ich war. Und von daher wusste ich
es. Und dann saß du auch wieder 2,5 Stunden vorm Rechner.
Nee, ich habe dann tatsächlich immer so ein bisschen vorgegangen, bis ich dann gesehen habe, dass tatsächlich nur noch diese 2 vorne waren. Da war aber Mathieu auch nur noch 30 Sekunden dahinter. Und was du gesagt hast, dass tatsächlich auch Wout nicht nur die Attacke gesetzt hat, Mats Pedersen war anfangs auch noch dran. Und dann ist ja Pogi an ihm vorbeigegangen, an Wout. Und dieser Moment, du fährst eine Attacke, merkst, sie funktioniert und dann kommt Pogi vorbei. Und ich glaube, das war so der schlimmste Moment des Rennens, wo er dieses 2-Meter-Loch zufahren musste. Und da haben sie dann ja Mats Pedersen abgehängt und dann hat es ja gut vorne funktioniert. Aber Wout van Aert ist ja auch vorne im Wald von Arnberg gewesen, als Mathieu den Platten.
Als erster reingefahren.
Das Ding, also das war schon krass. Der hat wirklich alle entscheidenden Attacken hat er eigentlich gesetzt. Also absolut faszinierend. Und ich habe dann so, nur für mich, ich habe mich so gefreut. Caspi ist dann noch gekommen. Also als so die letzten 5 Minuten waren, meinte ich, Caspi, komm, Pogi und Wout. Und dann saß er bei mir auf dem Schoß. Und ich habe mich so gefreut. Und genau das hat Sam Laidlaw geschrieben. Es ist kaum jemand, also klar, wenn du jetzt irgendwie bei so einem richtig tollen Konzert bist, da werden auch unfassbare Emotionen ausgelöst. Aber diese Emotionen, die im Sport freigesetzt werden, das ist einfach so unbeschreiblich und gerade auch, wenn man diesen Sport selber macht und wenn man nachvollziehen kann, was dahinter steht und gerade bei Wout van Aert, ich meine, denk einfach nur mal, wann war das am Mittwoch, wo er da das Rennen bis 150 Meter vorm Ziel anführt und dann kommt Filippo Ganna an ihm vorbeigefahren und da kannst du ja bei Wout van Aert 20 Beispiele nennen und dieses und das, finde ich, wurde auch so schön dokumentiert danach auf Social Media, weil halt einfach jeder sich so dermaßen für diesen Typen gefreut hat und dann so diese Szenen, wie er dann Rotz und Wasser geheult hat, sehr geil fand ich auch Mathieu van der Poel, der dann sofort angekommen ist und ihm gratuliert hat, weil der halt einfach genau weiß, was das bedeutet für Wout van Aert und ja krass, also wirklich jeder, wenn du ihn vorher gefragt hättest, hätte er natürlich jeden dieser Rennen, die er nicht gewonnen hat, gegen den Sieg bei Paris-Roubaix getauscht. Aber ja, also Sport ist halt einfach so unfassbar emotional und so, so toll, was es auslösen kann. Und dass du halt wirklich vorm Fernseher sitzt und Tränen in den Augen hast, erhöhten Puls hast, für einen Typen, den du gar nicht kennst.
Das ist ja, halt wirklich, ja, und da jubelst und rumschreist, so ging es mir.
Unfassbar, also voll, ja, ganz genau.
Das ist echt krass. Ja, aber das ist, das ist wirklich geil, weil es scheint ja bei Paris-Roubaix, ich meine, dieses Rennen, was da auch passiert ist, dann haben alle Platten, dann hat Wout noch Platten, dann hat Mathieu Platten. Das war, wie viel hoch und runter es da gab. Und ich glaube, ich müsste mal gucken, aber ich habe im Kopf, dass letztes Jahr, wo Mathieu gewonnen hat, er im Wald von Arenberg als erster reingefahren ist. Das scheint
du meinst, das ist der Schlüssel zum Sieg.
Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Sieg. Wer da als erster reinfährt, der macht das Ding. Und mir ist gerade, als du es erzählt hast, ne, dass du noch Rad gefahren bist, ist mir eingefallen, wie ich das Rennen verfolgt habe. Und das war richtig geil, weil ich hatte die gleiche Situation wie du. Ich habe reingesäppt und da waren es noch 10 Kilometer bis zum Wald von Arnberg. Und dann denke ich so, oh, das ist die Schlüsselstelle, das musst du gucken. Und dann war aber so, ich hatte auch noch einen Run. Ich hatte noch eine Stunde Laufen auf dem Plan. Und dann war es aber im Tag bei uns so, dass es eigentlich nur da der Lauf reingepasst hätte vernünftig. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Schuhe angezogen, habe meine Laufklamotten angezogen, habe mir AirPods reingemacht und habe den Kommentar beim Laufen gehört.
Und, nein, wie geil.
Bin dann eine 13er Runde gelaufen mit dem Kommentar immer drin und habe dann tatsächlich, wo die dann reingefahren sind, weit von Arnberg, das Handy rausgeholt und habe dann beim Laufen immer so ein bisschen aufs Handy geguckt, wie die durch den Wald sind, habe dann so wirklich beim Laufen den Sound auf dem Ohren gehabt und den Platten von Mathieu und diesen Radwechsel, wo er nicht ins Pedal klippen konnte von Jasper Philipsen, weil die ein anderes System gefahren sind oder Jasper Philipsen Prototypen von Shimano. Und dann aber da Thibaut Del Grosso so geistesgegenwärtig das Vorderrad von Mathieu wechselt, dann hat er wieder einen Platten mit dem gewechselten Vorderrad. Das habe ich alles beim Laufen gehört und immer wenn so Sachen waren, habe ich das Handy schnell rausgeholt und geguckt beim Laufen. Und das war, ich habe mich so gefeiert dafür, weil ich halt meinen Lauf reingekriegt habe und ich habe das Rennen verfolgt und habe irgendwie gar nicht gemerkt, dass ich laufen war. Also das war so geil.
Das ist das perfekte Fazit des Podcasts, weil du musst jetzt gleich los, Nicky Boy. Jeder, der das jetzt hört, der nicht in dieser Ausdauerbubble ist, sagt, alter Schwede, was hat der Typ für eine Meise? Das, was du eben beschrieben hast. Und jeder, der in der Ausdauerbubble drin ist, sagt, völlig normal, würde ich genauso machen. Also, Conclusion des Podcasts, wir haben alle einen an der Pfanne, aber im positiven Sinne. Positive Addiction nenne ich es immer.
Im positiven Sinne, wenn man aus der Bubble kommt.
Wenn man aus der Bubble kommt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ironman Texas, Ironman 73 Valencia und Ironman Südafrika.
Oh, was ein Rennwochenende. Ist noch irgendein Radrennen? Ist doch nicht Amstel Gold Race oder so?
Ist nicht sogar Lüttich-Bastogne-Lüttich? Nee, ich glaube erst Amstel. Ich glaube wirklich Amstel. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, da werde ich kein Datenvolumen und keine Prozente meines Akkus für verschwenden diesen Sonntag.
Du musst den Tracker aktualisieren.
Genau, ja. Das wird, aber ich freue mich schon. Ich bin wirklich, liegt auch hier tatsächlich an der Atmosphäre. Das ist einfach ein super schöner Ort. Die Menschen hier sind einfach wirklich so toll. Das ist, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, aber diejenigen von euch, die ein cooles Rennen erleben wollen, ich habe es auch noch nicht erlebt. Also, ich kann es nur von außen betrachten und auch nur bis 2 Tage vor dem Rennen. Aber Südafrika ist schon wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort.
Geil. Nils, ganz viel Spaß. Schrei Dani nach vorne. Das wird
das
gut.
Werde ich machen.
Ich habe ein gutes Gefühl. Und allen ganz viel Spaß beim Sport gucken. Das ist wieder einiges geboten am Wochenende. Richtig geil. Habe ich Bock drauf.
Und macht's wie Nick. Kombiniert das Ganze. Nicht, dass ihr vorne auf dem Sofa liegt.
Man kann auf der Rolle sitzen natürlich und das gucken, das ist auch super gut. Und das Radverbinden, auch wenn schönes Wetter draußen ist, dann kann man sich zur Not auch die Rolle rausstellen auf die Terrasse, auf dem Balkon, wenn man hat. Oder das Fenster ganz weit aufmachen und so nah ranrücken und dann auf dem Laptop einfach das Rennen gucken. Ist auch gut.
Genau. Viel Spaß am Wochenende.
Tschüss. Bis nächste Woche.
Tschüss.